Hallo und herzlich willkommen zu Folge 111 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge habe ich mit der Sophie von Eichstätt, der Gründerin von O-Moon, gesprochen. Bei O-Moon kannst du Periodenunterwäsche als nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Menstruationsprodukten kaufen. Ja, du hörst, ich grinse selber dabei. Ich habe in der Folge brutal viel gelernt und es ist auch mal echt was komplett was anderes, wie ich sonst so habe. Die Sophie arbeitet Vollzeit in einer PR-Agentur. Auch von daher fand ich das wahnsinnig interessant, wie sie an die ganze Sache herangegangen ist, wie sie auf die Idee kam, wie schnell sie während dem Studium von der Idee zum verkaufsfertigen Produkt kam. Nämlich, das hat nur ja ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert. Und mit O-Moon hat sie noch einiges vor im Femhealth-Bereich. Es soll dann nicht nur Periodenunterwäsche geben. Und das fand ich natürlich auch spannend, weil es ja mich immer interessiert und ich sowieso immer ja auch interessiert an weiblichen Gründerinnen bin, die nebenher was aufbauen, weil ich glaube, da gibt es ganz viele davon. Sophie erklärt auch im Podcast, wie sie es mit dem ganzen Zeitmanagement hinbekommt, was sie in ihrer Masterarbeit herausgefunden hat über die Risikobereitschaft weiblicher Gründerinnen und ja, was es da sonst so für Unterschiede gibt zwischen den Geschlechtern, was so Gründungen betrifft. Ja, und nach der PR-SaaS-Folge war das jetzt auch passend, dass sie eben in dem Bereich unterwegs ist. Fand ich auch super spannend. Die Firma, in der Sophie Vollzeit arbeitet, heißt GetPress. Auch die ist verlinkt. Die habt ihr vielleicht über LinkedIn schon mal gesehen. Die haben hier aktuell den einen oder anderen großen Case auch in der Presse gehabt. So, was bleibt mir noch zu sagen? Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie wie immer gerne und tagge mich da. Dann erwähne ich dein Projekt auf ja im Intro der nächsten Folge. Ansonsten gibt's am Ende der Folge einen Gutscheincode für O-Moon. Falls du selber das brauchst oder es deiner Frau, Freundin mal vorschlagen möchtest, gerne mal ausprobieren. Auch da freue ich mich natürlich über Feedback. So, und jetzt geht's aber direkt los. Viel Spaß mit der Folge. Guten Morgen, Sophie, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Danke, ich freue mich, hier zu sein heute bei dir.
Ja, wir wissen jetzt schon, dass du Sophie heißt, aber erzähl doch mal, was machst du genau, mit was beschäftigst du dich, wie heißt deine Firma?
Genau, ja, ich bin die Gründerin von O-Moon und O-Moon ist eine Femhealth-Marke, natürlich auch gebootstrapped und wir verkaufen Periodenunterwäsche. Jetzt fragen sich vielleicht auch ein paar, was Periodenunterwäsche überhaupt ist. Also es ist, wie der Name schon sagt, Periodenprodukt, was eben alternativ zu Tampons oder Binden verwendet werden kann und eben auch ganz viele Vorteile mit sich bringt. Da kommen wir vielleicht nochmal später zu. Aber genau, ich bin die Gründerin von O-Moon und bin heute hier und kann hoffentlich mal ein bisschen was über die Geschichte und auch über das Produkt und generell das Thema Frauengesundheit erzählen.
Wie kommt man auf den Namen O-Moon in Verbindung mit Periodenunterwäsche? Hat er was damit miteinander zu tun?
Also ich habe mir auf jeden Fall, als ich auf der Namenssuche war, überlegt, dass ich keinen Namen möchte, der direkt nur auf das Thema Periode eingeht. Ich möchte einen Namen haben, der auch irgendwie viel mehr Spielraum lässt, auch nochmal andere Produkte später hinzuzufügen oder auch zu sagen, ja, einfach das Spektrum ist ein bisschen breiter. Es gibt ja diese Theorie, dass der weibliche Zyklus im Zusammenhang mit dem Mond steht. Es gibt ja diese 28 Tage und genauso ist das ja auch bei der Periode. Und das war irgendwie so ein bisschen so ein Wortspiel. Es ist nicht richtig bewiesen. Es gibt aber viele Themen, die einfach diese Verbindung irgendwie mehr herstellen. Und das fand ich irgendwie ganz spannend und ganz nett und dachte, das klingt auch ganz schön. Den Namen, den nehmen wir.
Der Name Femhealth war mir jetzt noch nicht so bewusst. Hast du das auch deswegen jetzt erwähnt, weil man darunter dann noch andere Produkte machen kann, wie jetzt nur die Unterwäsche?
Genau. Also generell ist das Produkt entstanden, weil ich mich für Frauengesundheit oder generell Gesundheit, aber eben jetzt auch spezifisch Frauengesundheit total interessiere. Und auch die Mission ist, nicht nur zu sagen, okay, wir verkaufen Produkte, sondern auch wirklich auf Instagram, was auch ein großer Channel ist oder auch generell auf dem Blog, ganz viel Aufklärung zu leisten über die Hormone, den Zyklus generell, Ernährung. Und da gehört noch so viel dazu. Also deshalb verstehe ich O-Moon nicht nur als Periodenunterwäschemarke, sondern auch wirklich als Femhealth-Brand, die noch ganz viel mehr umfasst.
Mit Education-Teil und all anderen Dingen, die dazugehören können. Ja. Okay. Ja. Und machst du das alleine? Wie groß ist es heute?
Genau. Also ich habe tatsächlich nochmal so, um ein bisschen zurückzugehen, gegründet, als ich noch studiert habe. Ich habe damals meinen Bachelor gemacht und war in meinem Auslandssemester und habe deshalb ja einfach nebenbei in der Zeit, die ich hatte, angefangen und habe tatsächlich Unterstützung beim Versand, habe aber sonst keinen Mitarbeiter. Also ich bin alleine und den Großteil von dem, was man so über O-Moon sieht, mache ich tatsächlich alles selber. Wenn ich Hilfe brauche oder Unterstützung bei Sachen, die einfach auch vielleicht kreativ sind oder wo ich meine Expertise nicht 100% sehe, nehme ich mir Freelancer dazu, festangestellte Mitarbeiter, aber habe ich nicht. Genau, so viel dazu. Ich habe angefangen mit 3 verschiedenen Modellen. Das waren 3 verschiedene Periodenslips und inzwischen ist schon die 4. Kollektion gelauncht. Also das war von Anfang an Ziel, das Spektrum ein bisschen zu erweitern, mehr Möglichkeiten zu haben und eben genau den Kundinnen so mehr Angebote zu machen. Und vielleicht auch ganz interessant, es ist alles online, es ist alles ein Online-Shop. Ich bin in keinen Stores vorhanden, sondern der größte Verkauf geht über meinen Online-Shop raus. Bin aber auch eben bei Amazon und Avocado Store vorhanden und ja, versuche so eben auch noch neue Kundinnen zu erreichen.
Ah, das wird den Philipp freuen. Den hatte ich zur Folge Nummer 2 zu Gast mit Lollipop und der hat früher Avocado Star gegründet. Das werde ich ihm erzählen auf jeden Fall.
Da schließt sich der Kreis.
Ja, wunderbar. Der ist auch schon ein bisschen her. Ja, super interessant. Also das heißt, was hast du studiert, wenn ich fragen darf?
BWL, ganz klassisch. Okay. Genau, ich habe in meinem Bachelor BWL studiert. Ich habe auch noch einen Master gemacht, auch dann neben Omun. Das war auch dann Entrepreneurship and Business Development, also auch International Business. Das hat eigentlich ganz gut gepasst. Und konnte ich gut von profitieren, auch von dem, was ich da noch gelernt habe.
Und dann warst du, um jetzt die Biege zu bekommen, du warst im Auslandssemester und hast dann die Idee dafür gehabt, weil du im Ausland warst und Langeweile hattest oder dort mit vielen Frauen unterwegs warst und die das gleiche Problem hatten? Oder wie kam es zur Idee dann?
Also die Idee kam, glaube ich, 2 Tage auf, bevor ich in das Auslandssemester geflogen bin. Ich war in Norwegen, auch super schöne Zeit. Mal davon abgesehen, genau, also ich glaube wirklich 2 Tage, bevor ich abgeflogen bin, kam diese Idee auf und die ist dann einfach so in mir herangereift in dieser Zeit, in der ich dann in Norwegen war und habe dann da wirklich ganz viel intensiv Zeit verbracht. Ich habe immer vom Café aus gearbeitet, da gibt es so eine Coffee Flatrate und habe wirklich eigentlich fast jeden Tag im Café gearbeitet, von morgens bis abends und habe einfach meine Zeit, die ich eben neben dem Studium gehabt habe, genutzt, um diese Idee so ranreifen zu lassen. Und kam eins zum anderen und bevor ich mich wirklich aktiv dafür entscheiden konnte, dass ich es mache, war die Entscheidung irgendwie schon getroffen, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe.
Ja. Okay, was ist eine Coffee Flatrate? Da zahlst du 10 Euro und dann kannst du viel Kaffee ziehen am Tag.
Ja,
echt,
ja,
oder
genau. Du kannst auch tatsächlich Tees, ich glaube Chai Latte oder so, kannst du auch bekommen. Jede 2 Stunden allerdings nur kannst du dir da irgendwie neues Getränk holen. Aber okay. Finde ich ganz cool. Ich würde mir das hier auch wünschen, weil ich tatsächlich auch immer ganz gerne vom Café mal aus arbeite. Und soweit ich weiß, gibt's das in Deutschland nicht. Also falls jemand Bescheid weiß, let me know.
Ja, bei den ganzen Cafés will man eher die Coworker, die will man ja loshaben, weil die trinken dann 2 Stunden an einem Kaffee rum oder so und bringen halt keinen umsatzblockierenden Platz. Deswegen fand ich es interessant, okay. Ja, und dann, wie ging es dann weiter? Du hast ja jetzt ein physisches Produkt. Du musst dir das erstmal entwickeln, wahrscheinlich in Vorleistung gehen. Mhm. Wie lange hat es gedauert und wie hast du das gemacht? Du hast selber was genäht dann erstmal oder wie stelle ich mir das vor?
Also ich würde wirklich sagen, die meiste Zeit am Anfang war damit beschäftigt, Supplier zu finden. Also ich habe geguckt, wer hat vielleicht schon Erfahrung. Also natürlich erstmal generell, was für Supplier gibt es, die schon Unterwäsche herstellen, vor allem einfach Unterhosen, die damit Erfahrung haben. Oder vielleicht haben sie auch schon mit ähnlichen Produkten Erfahrung gemacht. Und das hat wirklich länger gedauert, als ich gedacht habe. Es war wirklich sehr zeitintensiv, weil natürlich das, wie du gesagt hast, das ist das physische Produkt, das ist das Herzstück der ganzen Brand. Und da habe ich einfach super, super viel recherchiert am Anfang. Ich muss sagen, ich habe zwar BWL studiert, aber ich habe noch nie vorher irgendwie was gelernt, was wirklich mit Gründen zu tun hat. Das heißt, ich habe wirklich alles von der Pike auf mir irgendwie selber beigebracht. Hatte auch keine Ahnung von Materialien und so weiter. Habe mich einfach super viel damit auseinandergesetzt. Und dann habe ich einfach mal Supplier, wo ich gedacht habe, das könnte passen, die habe ich einfach angeschrieben. Und dann hat man sich einfach ein bisschen ausgetauscht, dann ist in dem Austausch vielleicht schon klar geworden, bei manchen passt es besser als bei anderen, dann sind da schon wieder ein paar ausgeschieden und dann habe ich viele Samples zugeschickt bekommen und habe dann eben so geguckt, wie passt die Qualität. Das ist natürlich der Vorteil, den ich habe, dass ich das Produkt an mir selber testen kann. Das heißt, ich bin die Zielgruppe. Ich konnte dann selber gucken, okay, ist das das, was ich mir wünsche? Und so hat sich dann Schritt für Schritt immer mehr herauskristallisiert, was mir gefällt, was mir nicht gefällt und ja, das war irgendwie wirklich so ein Schritt-für-Schritt-Prozess, wo dann immer mehr mögliche Supplier rausgeflogen sind. Ich muss aber natürlich sagen, dass das wirklich in enger Zusammenarbeit mit meinem Lieferanten jetzt zusammen passiert ist. Ich habe mich zwar viel eingearbeitet, aber ich habe nie irgendwie Modedesign studiert oder auch mit Stoffen und so kannte ich mich nicht aus. Also da ist es wirklich, oder war es für mich ganz wichtig, einen Partner an der Seite zu haben, der einfach schon viel Expertise mitbringt, die mir fehlt.
Wie viele Supplier hast du angeschrieben und wie viele Samples hat es gebraucht, bis du was hattest, wo du gesagt hast, ja, das ist es und damit starten wir mal?
Ich könnte dir jetzt keine genaue Zahl sagen, wie viele Supplier ich angeschrieben habe. Es war auf jeden Fall irgendwas von 50 bis 100 bestimmt.
Okay.
Samples so um die 10, also von 10 verschiedenen Suppliern bestimmt. Und dann würde ich sagen, waren 3 wirklich in der engeren Auswahl, mit denen ich dann wirklich mich intensiv ausgetauscht habe. Und ja, einer ist es dann geworden.
Okay.
Am Ende des Tages.
Wie lange hat der Prozess gedauert, bis du dann ja das erste finale Produkt dann hattest, das du verkaufen konntest?
Ein halbes Jahr, würde ich sagen.
Halbes Jahr?
Also ja, genau. Von dem Zeitpunkt, wo ich mich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt habe oder überlegt habe, ich fange mal an zu schauen, ist wirklich, das wird jetzt das Produkt. Halbes Jahr ungefähr, ja.
Und dann hast du den Online-Shop gelauncht und einen Tag später den ersten Artikel verkauft. Haha.
Genau.
Wahrscheinlich nicht so ganz, aber wie waren die Meilensteine? Bist du dann, du musst ja wahrscheinlich erstmal in Vorleistung gehen, ein paar verschiedene Größen, Farben produzieren lassen, sodass du was auf Lager hast, sonst brauchst du ja nicht starten. Wie hast du das gemacht?
Genau, absolut. Also ich habe schon mal einen Shopify-Shop gebaut, ohne dass der gelauncht wurde. Habe mich da wirklich ganz viel mit ausprobiert, um da auch mal ein Gefühl zu bekommen für. Und dann natürlich ganz wichtig das Fotoshooting, weil ohne gute Fotos läuft im Online-Shop nichts. Und dann auch wirklich einfach ganz wichtig nochmal die Seite verfeinert, vor allem weil Periodenunterwäsche ein Produkt ist, was ganz viele noch nicht kennen oder wo viele wirklich Fragen zu haben und ganz unsicher sind und einfach auch vielleicht noch ganz unentschlossen sind. Also da ist es wirklich ganz wichtig, ein gutes Q&A zu haben, da wirklich gut auf die Fragen einzugehen und so weiter und so fort. Also das waren wirklich die wichtigsten Schritte, neben natürlich den bürokratischen Sachen, die einfach gemacht werden müssen und die anstehen und einer Markenanmeldung und so. Das ist dann alles auch irgendwie nebenbei und parallel gelaufen. Genau. Und dann natürlich auch Werbung, kommen wir vielleicht auch später nochmal zu. Aber auch unbedingt. Eben ganz intensiv im privaten Bereich erstmal und dann mit allen Möglichkeiten, die ich auch habe oder hatte, ja, Werbung zu machen auf Social Media und so weiter und so fort.
Da warst du dann aber schon wieder zurück in Deutschland, als es dann wirklich gestartet hast. Genau. Okay, wie lange verging dann von, du hast die Idee und du fängst dann zu recherchieren bis zu, ich habe den ersten Artikel verkauft? Und
das wird ein Dreivierteljahr gewesen sein.
Dreivierteljahr?
Ungefähr.
Ja, ist ja, aber cool für ein physisches Produkt eigentlich.
Ja,
dass man nebenher macht sozusagen auch, ne?
Doch, total, genau. Also ich habe dann mit meinem Auslandssemester auch meinen Bachelor abgeschlossen. Das heißt, ich bin zurückgekommen nach Deutschland und war fertig und habe mich dann wirklich in diesem halben Jahr, bevor ich dann wieder mit meinem Master angefangen habe, wirklich ganz intensiv auch damit beschäftigt. Und das war auch die perfekte Zeit, weil das ist auch die intensivste Zeit. Und in der hatte ich dann auch wirklich diesen Fokus voll nur auf Hormon und den Launch.
Okay, und was gab's da so für Erfolgserlebnisse? Also hast du am ersten Tag dann gleich ein paar Bestellungen gehabt, weil Friends and Family bestellt haben und dann ging es erst wieder runter? Oder wann hattest du das Gefühl gehabt, so, ja, da ist was, wo ich ausbauen kann?
Also ich glaube auf jeden Fall, der erste Kauf ist mir natürlich in Erinnerung geblieben. Und auch generell die ersten Tage, weil das super spannend ist, immer zu gucken, ist schon was passiert. Ich würde aber sagen, tatsächlich kamen die ersten, in Anführungszeichen, großen Erfolgserlebnisse, wenn ich das jetzt abhängig mache von den Anzahl der Verkäufen, die ich gemacht habe, von einem Beitrag, der erschienen ist. Also ich habe tatsächlich erstmal angefangen mit Lokalmedien, die anzuschreiben und zu sagen, hey, ich komme von euch, hier ist mein Lager, hier ist mein Büro und ich habe jetzt was herausgebracht und vielleicht wollt ihr darüber berichten. Und dann kamen Beiträge und dann auch viele Verkäufe auf einmal und das ging dann alles relativ schnell und ich würde sagen, das war so das erste große Erfolgserlebnis, was ich dann hatte und gesagt habe, wow, das funktioniert und so schnell kann das auch irgendwie gehen.
Ich habe hier gerade tatsächlich ein Buch liegen, deswegen hol ich es mal her. Das heißt, der Mom-Test, kennst du das?
Kenn ich nicht.
Ziemlich klein.
Muss ich mir mal aufschreiben.
Da geht es ein bisschen so um Produkte und dass quasi deine Mutter dir ja kein ehrliches Feedback gibt. Wenn du jetzt eher sagen würdest, ich habe hier die Idee für das Startup, dann würde ich sagen, ja geil, mach es und so. Ne? Und deswegen frage ich wegen Friends and Family, weil es ja auch, wenn du dann sagst, hey, ich habe hier den Shop gelauncht, dann bestellen die wahrscheinlich. Aber so richtig eine Validierung ist es vielleicht nicht. Da geht es in dem Buch auch drum und so. Und was für Fragen man stellt, damit man gutes Feedback zum Produkt bekommt, das ist ganz cool.
Ja, okay.
Deswegen hat es mich jetzt interessiert, wann du dann so gemerkt hast, okay, das ist wirklich jetzt ein Kunde, der kommt, den kenne ich nicht. Der hat irgendwo was in der Zeitung dann drüber gelesen, hat bestellt und war zufrieden. So.
Ja, das war genau, total, das war das. Und ich habe auch relativ von Anfang an auf Pinterest Werbung geschaltet. Und da kommen dann natürlich auch Kunden, die aus, weiß ich nicht, irgendwo von Deutschland kommen, wo ich vielleicht gar nicht mehr weiß, wie der Ort heißt, wo ich noch nie war. Und das so einfach zu sehen, wo kommen die Menschen her, was haben die für Namen, ich kenne sie überhaupt nicht. Die Person ist fremd und kauft gerade bei mir. Total. war ein ganz spannender Moment. Neben natürlich den Friends und Family, die auch dabei waren.
Okay. Und hast du dann, ja, wie ging es dann weiter? Du hast ja dann wieder, du hast das Masterstudium dann angefangen und hast es dann parallel die ganze Zeit betrieben. Das heißt, ich habe gesehen, du hast eine GbR gegründet, so von Firma, oder ist ein Einzelunternehmen, glaube ich.
Genau.
Und hast dann während dem Studium das so unter einen Hut gebracht, das weiterzuentwickeln.
Genau. Ich habe mein Studium gemacht und das war der Vorteil, das ist der Vorteil natürlich bei einem Studium, dass man groß oder größtenteils irgendwie flexibel ist. Und ich muss sagen, ich liebe es, flexibel zu arbeiten. Ich liebe es auch, wie gesagt, vom Café aus zu arbeiten, manchmal da zu sein. Das ist einfach was mich auch irgendwie antreibt und mich motiviert. Und deshalb hat das für mich wirklich erstaunlich gut funktioniert. Es war natürlich super anstrengend, aber für mich war tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt Omoon mein Fokus und das Studium, das hat einfach funktioniert und deshalb war das total gut. Aber ja, es war einfach auch super möglich, weil mein Studium auch flexibel zu gestalten war und ich auch mal am Wochenende arbeiten konnte. Und wenn ich unter der Woche mal einen Termin hatte, der wichtig war, dann konnte ich den auch wahrnehmen. Das hat mir einfach ermöglicht, das so weiterhin zu machen und auch flexibel zu bleiben und mich da auch weiterzuentwickeln.
Warst du die Einzige, die dann im Studium auch gegründet hat? Also die da praktische Erfahrungen hatte sozusagen?
Mhm. Ich glaube tatsächlich schon oder zumindest war ich einer der Ersten. Inzwischen habe ich tatsächlich auch wirklich viele gute Freunde, die auch gegründet haben, was ich wirklich total toll finde. Aber damals war ich wirklich in meinem Freundeskreis, glaube ich, die Erste, die das gemacht hat. Und ja, war natürlich auch ganz spannend, wie so die Reaktion auch von meinem Umfeld war, egal ob es jetzt Freunde oder Bekannte waren oder Familie, wie die darauf reagiert haben. Weil ich glaube, dass viele nicht von mir erwartet hätten, dass ich gründe oder das ziemlich unerwartet kam. Deshalb waren die Reaktionen auch ziemlich spannend.
Okay. Und wenn wir jetzt so ein bisschen fast forward machen, heute bist du ja auch nach dem Masterstudium, du arbeitest in Vollzeit, wenn ich es richtig weiß, und machst es noch nebenher sozusagen. Ja. Wie funktioniert das alles zusammen und ist es quasi dann dein erster Job nach dem Masterstudium gewesen, wo du dann heute bist?
Ja, genau, richtig. Also das ist alles möglich, weil ich einen Job habe, also erstmal, der mir einfach viel Spaß macht und ich glaube, das ist sowieso ganz wichtig bei allem, was man macht. Aber auch, weil ich flexibel arbeiten kann. Das habe ich auch schon gerade gesagt. Ich genieße es. Aber es gibt ja Menschen, die brauchen eine vorgegebene Struktur. Die müssen immer dann und dann im Büro sein. Und das motiviert sie. Und bei mir ist es genau andersrum. Mich motiviert es, wenn ich weiß, ich habe meine Freiheit. Ich kann arbeiten, wo und wann ich will. Und mir wird auch Flexibilität irgendwie überlassen. Und das habe ich in meinem Job. Und das macht es natürlich total schön für mich, weil ich einfach weiterhin Omoon machen kann. Und auch meine Motivation und Kreativität dadurch nicht eingeschränkt wird. Genau, aber ich würde sagen, trotzdem natürlich mache ich einfach viel vor meinem Vollzeitjob oder einfach nach meinem Vollzeitjob oder auch am Wochenende. Also ich versuche wirklich auch mir ganz klar Grenzen zu setzen. Das musste ich auch dazu lernen. Auch mal zu sagen, ich mache mal eine Pause oder Wochenende ist Wochenende, dann nehme ich mir was vor und das darf ich dann auch. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass ich am Wochenende arbeite oder auch mal oder auch in der Vergangenheit sagen musste, wenn Freunde verabredet sind, dass ich sage, es tut mir leid, ich kann nicht. Ich muss was fertig machen. Das gehört natürlich auch vielleicht zu der Downside. Generell von der Selbstständigkeit, aber auch natürlich neben dem Job noch was selbstständig zu sein.
Wie viel Zeit würdest du sagen, kann das wahrscheinlich schwer zu sagen. Ich finde immer, wenn man an seinem eigenen Projekt arbeitet, ist es nicht wirklich Arbeit, weil es, wie du sagst, einem Spaß macht, aber kannst du das so irgendwie quantifizieren oder ist es immer so phasenweise, je nachdem, wenn du einen Produktlaunch hast, ist es ein bisschen mehr?
Ja, genau. Also in den letzten Monaten war es wirklich so unterschiedlich, dass ich dir das nicht sagen kann. Also in der Zeit wirklich, wo ich gesagt habe, entweder beim Masterstudium oder auch vor allem die Zeit davor, wo Omoon gelauncht ist, das war wirklich, waren viele, viele, viele Arbeitsstunden. Also das waren bestimmt, weiß ich nicht, 60, 70 Stunden die Woche, wo ich dran gearbeitet habe. Inzwischen ist es aber tatsächlich so, dass ich schon einfach viel aufgebaut habe. Ich arbeite zusammen mit zum Beispiel Corporate Benefits, also wo einfach Mitarbeitende von Unternehmen bei Omoon Benefits bekommen. Und das sind Sachen, wenn die einmal aufgesetzt sind, dann laufen sie im besten Fall natürlich von alleine. Und das heißt, das erlaubt es mir auch einfach Phasen zu haben, wo ich weniger mache, aber Omoon trotzdem weiterläuft. Wenn ich jetzt aber natürlich einen Launch habe, dann ist die Zeit wirklich sehr intensiv und dann sitze ich auch bis spät abends oder nachts dran und stelle das alles fertig.
Immer dann, wenn du wahrscheinlich so ein bisschen Inspiration auch hast. Der Corporate Benefits habe ich mir für nachher noch aufgeschrieben. Das interessiert mich natürlich. Ja, bist du jetzt, glaube ich, der erste Gast, der da was macht? Hast du, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja alles, was du machst, digitale Arbeit. Das heißt, du kannst die auf der Couch machen, im Café, sonst irgendwo. Du hast quasi diese ganze Logistik, Versand, Retoure, das hast du outgesourced. Das heißt, du musst nicht morgen selber was verpacken und verschicken, wenn jetzt heute jemand was bestellt. Also hast diese zeitkritische Komponente ausgelagert, richtig?
Ja, genau, genau. Also ich mache alles selber. Kundenservice mache ich tatsächlich auch selber, aber das läuft problemlos. Also und solange ich da auch eine Antwortzeit habe, die, sag ich mal, ein, zwei Werktage sind, ist das auch vollkommen im Rahmen und das ist wirklich möglich. Aber genau, wie du sagst, ich kann von der Couch aus arbeiten. Das mache ich auch manchmal ganz gerne. Oder ja, oder wenn ich reise oder unterwegs bin, ich habe den Laptop echt immer dabei. Und das ist eben genau das, wie du gesagt hast.
Also das wäre jetzt meine nächste Frage. Urlaub ist schon drin. Also wenn alles an dir hängt, ist ja auch schon ein Problem. Du hast quasi deinen Hauptjob, machst das nebenher. Dann bist du, was weiß ich mal, zwei Wochen in den Bergen zum Wandern. Mhm. Irgendwie fällt dir trotzdem aber Arbeit an.
Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, so wirklich Urlaub, dass ich sage, ich nehme mir jetzt eine Woche und ich mache gar nichts, hatte ich seitdem ich Omoon gegründet habe nicht. Mhm. Aber ich glaube, das werden auch viele irgendwie nachvollziehen können. Ich war jetzt zwei Wochen tatsächlich in Südafrika und habe da schon versucht, wirklich zu sagen, ich zwinge mich jetzt dazu, auch mal zu sagen, ich gönne mir das und ich versuche ganz bewusst, weniger zu machen. Und das ist auch mal okay bei bestimmten Dingen, wenn die warten, wenn die nicht sofort gemacht werden. Aber wirklich so dieses, ich mache gar nichts und ich bin komplett weg vom Fenster, geht einfach nicht.
Hm. Ja. Okay. Ja, also sehr interessant und beeindruckend, dass du das so alles unter einen Hut bekommst, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir natürlich schon ein bisschen mal noch genau über das Produkt sprechen, weil die meisten Hörer sind ja hier schon, leider muss ich sagen, auch habe ich einen Männerüberschuss. Vielleicht kannst du mal ein bisschen genauer erklären, was eigentlich das Coole ist an den Omoon Panties und warum die eigentlich besser sind wie die Alternativen, die man wahrscheinlich kennt.
Ja, total gerne. Ich liebe das, auch irgendwie aufzuklären und darüber zu sprechen und vielleicht noch den einen oder anderen oder die eine oder andere zu inspirieren. Genau, also eigentlich, jetzt mal um sich das vorzustellen, Omoon Periodenunterwäsche sieht aus wie normale Unterwäsche, auch wie eine normale Unterhose, fühlt sich auch fast genauso an. Viele stellen sich vor, dass es aussieht wie eine Windel oder windelartig ist, aber das ist wirklich nicht so. Also man fühlt es vielleicht oder wenn man es weiß, dann sieht man es, aber man kann es sich vorstellen. Es gibt ja auch verschiedene Modelle, entweder ein String oder wirklich wirklich eine normale Unterhose, sage ich jetzt mal. Und es sieht aus und fühlt sich an wie normale Unterwäsche auch. Was natürlich jetzt den Unterschied macht, ist, dass drei kleine Schichten eingenäht sind. Die oberste Schicht, um das vielleicht mal zu erklären, ist in der Regel weiche Biobaumwolle. Die sorgt dafür, dass die Flüssigkeit ganz schnell weitergeleitet wird. Das heißt, dass man beim Tragen kein nasses oder unangenehmes Gefühl hat. Darunter ist dann eine zweite Schicht, die kann man sich vorstellen wie ein Schwamm, aber natürlich auch ganz dünn, aber die saugt die Flüssigkeit auf und behält die auch eben aufgesaugt. Und dann ganz darunter ist eine flüssigkeitsundurchlässige Membran. Das ist einfach wie so eine kleine Plastikschicht, die sorgt eben dafür, dass es nicht ausläuft. Auch ganz wichtig. Also so funktioniert das Produkt. Und die Unterhose kann natürlich je nach Stärke der Periode 6 bis 12 Stunden angezogen werden. Sagen wir jetzt mal in einem normalen Case, an einem Durchschnittstag, mit einer durchschnittstarken Periode, zieht man die Unterhose an, kann seinem ganz normalen Bürojob vielleicht oder auch wie ich von zu Hause aus arbeiten, nachgehen und am Ende des Tages wird die einfach wie eine andere Unterhose auch ausgezogen, in die Waschmaschine gepackt, gewaschen, getrocknet und dann kann sie wieder angezogen werden. Also sie ist wiederverwendbar und das macht sie natürlich eben auch ganz besonders, weil sie auch deutlich nachhaltiger ist als andere Periodenprodukte, die weggeworfen werden. Das ist natürlich einfach ein großer Aspekt, also der Nachhaltigkeitsaspekt, aber auch, muss ich sagen, für mich persönlich total der Komfort. Periodenprodukte können oft mal unbequem zu tragen sein. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall nicht immer bequem. Oder auch vor allem, wenn man reist und dann auf irgendeiner, vielleicht nicht hygienischen Toilette ist und das Produkt dann wechseln muss, ist nicht schön. Ich glaube, das kennen viele auch das Problem. Und das heißt, der Komfort ist einfach auch ganz, ganz groß, ein ganz großer Aspekt, was mir persönlich auch total wichtig ist, wenn ich das trage oder auch was ich den potenziellen oder interessierten Kundinnen immer mitgebe, dass es einfach bequem ist und vor allem die Großteil der Periodenunterhosen von Omoon, das ist zertifizierte Biobaumwolle, die wirklich total weich ist. Also es ist kein Kratzen, die ist bequem und ich finde, während der Periode ist es schon oft unbequem genug und so wird zumindest dass noch ein unangenehmes Periodenprodukt dabei ist, wird dann genommen oder soll auf jeden Fall genommen werden.
Also ja, ich habe Fragen.
Ja,
muss gerne. Ich jetzt dann,
ja, damit.
Kann das auch so, also Ich glaube, wenn es Phasen gibt, wo das Ganze, wo man, ich nenne es mal, mehr Flüssigkeit verliert, was weiß ich, am Anfang oder in der Mitte der Periode, muss ich dann die Panty nicht auch tagsüber mal tauschen? Also kann das schon passieren? Ja, okay.
Also es gibt, Omoon hat unterschiedlich starke Perioden in Unterwäsche, dass man sagen kann, okay, vielleicht am Ende der Periode ziehe ich den an, der gar nicht so eine starke Saugkraft hat. Aber während natürlich der ersten Tage auf jeden Fall die mit der stärkeren Saugkraft, dann gibt es auch unterschiedlich starke Perioden. Das muss vor allem am Anfang, wenn das Produkt Periodenunterwäsche neu ist, muss man sich da einfach rantasten und mal so ein bisschen ausprobieren. Aber so 6 Stunden, wenn du wirklich eine starke Periode hast und den stärksten Slip trägst, sollte auf jeden Fall reichen. Und dann einfach mal gucken, vielleicht wechselt man dann, vielleicht passt das auch. Aber da hast du total recht. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, dazu zu sagen ist, es ist Periodenunterwäsche, ich rede auch immer davon, aber es kann tatsächlich vom Alter, von meiner Zielgruppe, die es potenziell gibt. Ich habe natürlich eine Core Customer Group. Man kann natürlich von einem Mädchen, was ihre erste Periode hat, bis hin auch zum oder über das Wochenbett hinweg, bis aber auch irgendwie vielleicht leichte Blasenschwäche, Inkontinenz, kann die Unterwäsche auch eben aushalten, weil es nicht nur Blut, sondern auch ja jede Art von Flüssigkeit aufnehmen kann.
Okay. Du hast jetzt angesprochen, das Thema ist auch nachhaltiger, weil du hast natürlich nicht den ganzen Abfall, ne? Es wird gewaschen und fertig. Du hast angesprochen, es ist auch angenehmer. Ist es denn auch finanziell nachhaltiger, weil jetzt die Panties sind ja jetzt nicht billig sozusagen. Aber wenn ich jetzt hier, was weiß ich, mir alle x Wochen Tampons binden kaufen muss, ich schmeiß die weg, das summiert sich ja auch. Also
absolut.
Wie ist da die, ist es finanziell auch nachhaltiger für jemanden, der es benutzt?
Ich würde sagen, man kann es so und so rechnen. Also wenn jetzt eine Freundin kommt auf mich zu und sagt, sie möchte Periodenunterwäsche mal ausprobieren, dann empfehle ich ihr, kauf dir 3 Periodenslips. Damit kommst du wirklich erstmal gut über die Runden, kannst die genug waschen und hast auch erstmal genug. Wenn 3 bis 5 Periodenslips, wenn eine Person jetzt 3 bis 5 Periodenslips besitzt, dann ist das auf jeden Fall günstiger, als wie du schon gesagt hast, jeden Monat immer Binden, Tampons, was auch immer man für Produkte sonst gerne verwendet, zu nutzen. Auf jeden Fall. Wenn man jetzt aber sagt, ich möchte irgendwie noch ein neues Modell mal haben, ich finde die Farbe noch schön, möchte das auch noch dazu kaufen oder möchte verreisen und braucht deshalb noch mehr Slips, dann kommen wir wieder nicht hin zu diesem finanziellen Vorteil, dann kommt es ungefähr auf das Gleiche hinaus. Also das hängt immer so ein bisschen von dem Fall ab, aber du hast durchaus recht, es lohnt sich. Vor allem, man kauft das Produkt einmal und es liegt zu Hause im Schrank oder wenn man verreist, es liegt im Koffer. Und ich glaube, ganz viele kennen das Problem, dass die Periode vielleicht doch früher kommt und man muss schnell in den Drogeriemarkt laufen und dann noch was kaufen. Also das ist wirklich der Vorteil, man zahlt es einmal und man hat es und kann es wirklich auch bis zu 2 Jahre verwenden.
Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also weil wahrscheinlich nutzt sich das ja auch ab durch Waschen, Trocknen, den Gebrauch. Dann sind diese Schichten, gehen die irgendwann kaputt oder sind die dann, halten die es nicht mehr auf sozusagen und dann muss ich es irgendwann tauschen?
Also von dem Slip an sich, der bleibt weiterhin bestehen. Also der kann auch nach 2 Jahren wirklich problemlos noch genutzt werden. Aber ich empfehle auf jeden Fall zu sagen, nach 2 Jahren kauft euch lieber eine neue Periodenunterwäsche. Es ist einfach irgendwann auch hygienischer. Wie gesagt, wenn man sagt, der Slip ist noch schön und das mache ich durchaus auch, dass ich einfach sage, das ist für mich auch eine Unterhose, kann es auch so oder so einfach gerne mal anziehen. Das kann man auch weiterhin tragen, aber nach 2 Jahren ungefähr roundabout sollte dann nochmal eine neue Periodenunterwäsche gekauft werden und die alte dann einfach so dadurch ersetzt werden.
Okay. Also du hast ja jetzt auch deine FAQ schon angesprochen, die habe ich mir natürlich durchgeschaut und eine Frage hast du mir jetzt schon vorweggenommen, ne? Ich musste auf jeden Fall schmunzeln, die heißt, ist Periodenunterwäsche windelartig? Das ist so dann die Angst, die man hat, wenn man
total.
So ein Produkt kauft. Okay.
Ja, total, also das höre ich ganz oft, also weil ich merke, dass es bei und nach wie vor, also damals oder als auch heute, ganz viel Interesse an dem Produkt besteht, aber auch gleichzeitig ganz viel Unsicherheit da ist. Und das sind eben ein paar Unsicherheiten oder Fragen, die immer aufkommen. Die Frage, ist das windelartig? Und meine Antwort ist, und das wird auch jeder bestätigen, nein, also es sieht weder windelartig aus. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, finde ich, dass man auch sagt, man fühlt sich auch schön und das sieht auch einfach schön aus und das ist ein schönes Design. Das ist mir persönlich auch ganz wichtig. Aber es fühlt sich auch eben nicht so an. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss irgendwie komisch laufen und jemand anderes sieht das. Also da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Es ist wirklich hauchdünn, man würde es nicht erahnen und es fühlt sich auch nicht so an.
Du hast ja jetzt immer hier im Podcast, deswegen schauen die Leute sich wahrscheinlich nicht direkt gleich an, aber ich glaube, du hast auch was davon geschrieben, dass ein Millimeter dicker ist wie sonst, oder?
Genau.
Das ist ja eigentlich nicht viel.
Genau, also es gibt auch, glaube ich, auf der Webseite auch ein Foto oder ein Video, wo auch nochmal gezeigt wird, wie Flüssigkeit da drauf gekippt wird. Das ist auch ganz spannend, wenn man wirklich sieht, wie schnell diese Flüssigkeit wirklich eingesaugt wird.
Weg ist.
Aber da sieht man auch nochmal ganz gut, wie dünn wirklich der Slip ist, auch im Seitenprofil.
Ja. Okay. Ja, was kostet so eine Panty dann im Vergleich zu einem normalen?
Ja, also wenn du jetzt sagst, du kaufst den teuersten oder sagen wir mal den, der am saugstärksten ist, ganz alleine, du sagst, du möchtest nur einen ausprobieren, dann gibt's für 39 Euro den Slip. Es gibt aber auch immer wieder Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn du dich für den Newsletter anmeldest oder wie so einen Willkommensrabatt, den wir auch einfach geben. Weil es aber einfach durchaus Sinn ergibt, sich mehrere Slips zu kaufen. Und wenn man sagt, Perion-Slips gefallen mir, die von Omo gefallen mir, ich möchte gerne mehrere, dann ergibt das nur Sinn, sich die auch im Bundle zu kaufen. Und deshalb gibt es auch Mengenrabatt. Also entweder es gibt so ein Einsteiger-Set, das ist tatsächlich auch eins der am bestverkauftesten Produkte, weil es einfach drei verschiedene Slips sind. Für jede Person, die sagt, ich möchte das mal ausprobieren, ist das für mich perfekt ist. Und das ist natürlich deutlich günstiger dann auch, als wenn du die Slips einzeln kaufst.
Okay.
Und da haben alle was von.
Und hast du dann auch so einen Vergleichsrechner auf der Seite? Also wie viel, weil jetzt ist ja jetzt schon, kann man jetzt ja schon sagen, ist schon teurer wie so der normale Slip, aber ich darf es ja jetzt nicht mit einem anderen Slip vergleichen, sondern muss mit einem Slip plus Tampons plus Binde oder sowas. Gibt es da so einen Rechner, wo ich mir das anschauen kann? Das muss man ja im Kopf haben, dass das noch dazu kommt.
Hast du recht. Hast du total recht, aber es ist genau auch so, wie du gesagt hast. Also einen Rechner gibt es nicht, aber es ist, wie du gesagt hast, es ist eine normale Unterhose. Aber es ist einfach eine normale Unterhose, die mehr kann. Ja, ich persönlich finde einfach, dass das Komfort was ist, wo es sich lohnt zu investieren. Vor allem, es gibt viele, und ich muss sagen, ich bin total dankbar, weil ich habe nicht viele Probleme damit, aber es gibt ganz, ganz viele Frauen, die viele Probleme haben mit Schmerzen und dass es ihnen wirklich während ihrer Periode wirklich schlecht geht. Und das ist einfach ein gesundheitliches Thema. Dann kommen wieder Krankheiten auch dazu, wie zum Beispiel Endometriose. Und bei vielen von diesen Frauen kann Periodenunterwäsche auch helfen, weil es einfach kein Produkt ist, was eingeführt wird und was noch drückt, sondern viele berichten auch während der Periode durch weniger Schmerzen, weil es einfach, wie gesagt, kein Produkt ist, was eingeführt ist, sondern was einfach so getragen wird. Und das muss natürlich jede Person selber wissen. Und ich glaube auch so oder so, dass es nicht, wie für jeden Körper, der unterschiedlich ist, nicht die eine Lösung gibt. Ich kann wirklich jedem nur mal empfehlen, es mal auszuprobieren, weil ganz viele erstaunt sind, wie gut es dann doch ist. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat ganz am Anfang gesagt, als ich Omoon gegründet habe, dass sie sich das nicht vorstellen kann und dass es nichts ist. Und dann habe ich gesagt, ich schenke dir mal eine. Du bist meine beste Freundin. Ich schenke es dir, probier es einfach mal aus. Und sie hat sich dann so dran getraut und hat es mal ausprobiert, als sie zu Hause war. Und die ist, weiß ich nicht, eine sehr gute Kundin inzwischen von mir und hat ganz oft nachbestellt. Sie ist Ärztin und trägt die unter ihrer weißen Hose auf der Arbeit. Also die ist zum Beispiel überzeugt. Und es gibt halt einfach ganz viele Geschichten, die zeigen, wie überraschend das doch sein kann. Aber andererseits ist für jeden das auch anders. Manche tragen es nur gerne nachts, manche tragen es nur am Ende ihrer Periode. Und da gibt es auch wie immer kein One Solution Fits It All, sondern es ist ganz, ganz individuell.
Okay. Ja, wo produzierst du die dann? Und wie stelle ich mir das vor? Wie viel hast du da jetzt gerade auf Lager liegen? Es gibt ja auch verschiedene Größen. Musst du da in Vorleistung gehen? Wird das Lager regelmäßig aufgefüllt? Wie funktioniert das?
Genau, also ich habe einen Produzenten in Asien, mit dem ich schon von Anfang an zusammenarbeite und das klappt auch gut und mit dem habe ich das auch immer gemacht, dass ich eben die Kollektion erweitert habe und dann natürlich mehr bestellt habe, aber es ist einfach so, dass ich immer in Vorleistung gehen muss. Also ich bestelle die, ich gucke natürlich, was wird am meisten gekauft, welches Produkt, natürlich welche Größen und darauf aufbauend mache ich dann meine Planung und bestelle die dann. Und wenn ich jetzt eben weiß, es ist Black Friday oder irgendeine bestimmte Zeit, wo nochmal viel gekauft wird, dann gehe ich da natürlich nochmal ganz intensiv hin und schaue wirklich da, dass wir genug auf Lager haben. Aber ansonsten ist es wirklich ganz, ganz unterschiedlich, wie dann der Turnus ist, mit wann wird nachbestellt oder auch eben gegebenenfalls wird die Kollektion erweitert, sind wir dann da eh nochmal viel im Austausch und bestellen dann nochmal mehr Produkte nach.
Ich hatte vor einigen Ausgaben Naturbummler, die bestellen auch in Asien, die machen Stand-Up-Paddleboards, die bestellen
ja,
natürlich containerweise, ne?
Ja.
Aber bei dir ist es ja nicht so. Wie viel musst du da bestellen, dass die dann dir einen Karton machen mit 500.000, du weißt nicht wie viel? Also wegen 50 wird er wahrscheinlich keine Bestellung annehmen und die verschicken.
Ich meine, das Gute ist natürlich, je länger man mit einem Lieferanten zusammenarbeitet, desto mehr Trust baut sich auch auf. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne nur so und so viele, dann wird das auch okay sein, weil wir einfach wissen, wir arbeiten zusammen, wir arbeiten long-term zusammen und dann ist das auch nochmal eine ganz andere Sache, als wenn man anfängt zusammenzuarbeiten. Wenn man anfängt zusammenzuarbeiten, dann ist was natürlich auch nochmal deutlich teurer.
Mhm.
Aber es sind schon wirklich immer, ja, um die tausende Slips, wo ich dann sage, dass das lohnt sich auch für mich und vor allem, weil ich eben nicht in die Situation kommen möchte. Ich hatte schon mal die Situation, dass ich zu wenig Ware auf Lager hatte und das wird auch vielleicht jeder nachvollziehen können, der mal in der Situation war. Das ist ärgerlich. Das ist ein Luxusproblem, aber das Problem möchte man trotzdem nicht haben. Und wenn das Cash da ist und genug Cash da ist, um natürlich das Produkt in Vorleistung zu gehen und zu kaufen, dann ist das natürlich der Idealfall, das dann zu machen.
Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Wie lange dauert das, wenn du jetzt heute schreibst, hier, ich brauche wieder 1000 Stück? Sind die in 2 Wochen da, 4 Wochen da, 8 Wochen?
Gibt natürlich auch mal Verspätungen, die so kommen können. Hatte ich tatsächlich auch schon und da auch schon das ein oder andere graue Haar mitbekommen. Aber nee, in der Regel sind es so 4 Wochen,
wenn ich
mal den Durchschnitt nennen würde. Ja.
Okay. Ja, sehr cool. Du hast schon angesprochen, du verkaufst hauptsächlich online oder eigentlich ausschließlich. Hast den eigenen Online-Shop angesprochen. Jetzt sind noch ein paar dazugekommen, die habe ich natürlich nicht so auf dem Schirm gehabt. Du hast Amazon, Avocado Store als Marktplätze angesprochen. Wie ist so die Verteilung? Sind die meisten schon dann direkt im Online-Shop über den Newsletter und weil sie dich kennen und die O-Moon und bestellen dann direkt bei dir oder wo kommen die her?
Genau, also um die 90% sind der eigene Online-Shop. Okay. Das ist wirklich der Großteil. Und der Großteil ist tatsächlich, inzwischen sind Bestandskunden, aber es kommen auch wieder neue dazu. Also ich habe ja auch schon gesagt, dass Mitarbeiterrabatte ein ganz, ganz spannendes Thema sind. Mhm. Und da gibt es tatsächlich immer auch einige neue KundInnen, die dann dazukommen. Und genauso aber auch mein Hauptmarketingkanal, was ich nach wie vor auch mache, eben PR. Also ist einfach ganz wichtig und vor allem auch eben online da präsent zu sein, in Online-Magazinen zu sagen, ich werde von irgendwelchen Blogs aufgenommen, vor allem auch bei Periodenunterwäsche der Trust-Faktor groß ist. Ich meine, online ist der Trust-Faktor immer total wichtig und da sind dann, wie ich dann zum Beispiel, ich habe Trustpilot, was ich dann eingebaut habe, um den Trust-Faktor einfach nochmal zu erhöhen. Aber bei so einem intimen Produkt, wo auch viele Unsicherheiten haben, ist der Trust-Faktor nochmal wichtiger. Und da ist einfach für mich PR und einfach auch vielleicht JournalistInnen, die Slips unabhängig getestet haben und unabhängig davon und kein Geld dafür bekommen und sagen, ey, das Produkt gefällt mir wirklich gut, das gefällt mir, vielleicht könnte das sogar noch verbessert werden, aber eine ehrliche Meinung abgeben und das empfehlen ist einfach super, super wichtig. Und wenn der Trust einmal da ist, kommen auch darüber dann eben die ein oder anderen Kundinnen.
Ja, mal ganz viele Themen jetzt drin. Ich muss ein bisschen sortieren. Gehen Leute her und suchen bei Amazon Periodenunterwäsche, bestellen dann dort den ersten Artikel, lernen dich dann kennen und bestellen in Zukunft im Shop oder googeln die nach Tampons binden auf Amazon und kriegen das dann als Alternativprodukt vorgeschlagen, weil sie das Thema Periodenunterwäsche vielleicht gar nicht kennen, so vom Begriff her und probieren es dann aus. Also wie ist das so die Discovery?
Also in der Regel sind es schon Personen, die sich schon mit Periodenunterwäsche auseinandersetzen. Und auch, was ich ganz eindeutig merke, so dieser Prozess von das erste Mal Periodenunterwäsche vielleicht im Onlineshop anschauen oder das erste Mal mit Periodenunterwäsche in Berührung kommen, bis hin wirklich der Kauf, das ist ein Prozess. Also das ist wirklich kein Impulskauf, sondern da wird viel gelesen, wie so ein FAQ oder nochmal gegoogelt oder andere Anbieter verglichen. Also das ist wirklich eher so Menschen, die das kaufen, die haben sich damit schon auseinandergesetzt. Und bleiben aber auch dann in der Regel da treu, wo sie schon bestellt haben, auf dem Kanal.
Und wie bist du aufs Thema Corporate Benefits gekommen? Wie kommt man da rein? Wie sind die? Du musst ja da auch einen Rabatt wahrscheinlich geben, wenn die Leute, keine Ahnung, was ich so immer sehe, 10%, 15%, 20%, je nach Artikel. Dann kriegst du einen Gutscheincode und kannst im Shop bestellen. Und ich glaube, monatlich wechseln die Partner. Also wie bist du da reingekommen und wann hast du gedacht, es könnte da ein interessanter Kanal sein?
Ich habe das mitbekommen von anderen E-Commerce-Unternehmen, die gesagt haben, das funktioniert gut. Vielleicht ist das auch für sie spannend und auch für dich spannend. Und habe mich dann einfach mit einer Person, von der ich wusste, dass sie dafür zuständig ist, in Kontakt gesetzt. Und ich glaube, wenn man wirklich möchte, dann erreicht man da auf jeden Fall ganz schnell jemanden. Und dann findet einfach ein Gespräch statt und ich glaube, was auch ganz oft wichtig ist, ist wirklich auch so, was ist die Brand, die dahinter steckt? Passt das auch? Also ich bin zum Beispiel auch bei einem nachhaltigen Anbieter für Mitarbeiterrabatte. Und da ist natürlich dann noch erstmal wichtig herauszufinden, okay, was ist die Marke Omoon? Was verkörpert sie? Und aber auch für mich herauszufinden, lohnt sich das für mich? Das ist natürlich auch nochmal die andere Sache. Und das dann einfach mal auszuprobieren. Und ich weiß nicht, ob es für jeden funktioniert, aber es ist eben, wie gesagt, in der Hinsicht doch einfach ganz spannend, dass wenn es einmal läuft, man hat einfach einen gewissen Schritt abgegeben und ist vielleicht auch mal in einem Newsletter drin oder so, dann muss man selber nicht mehr so viel machen, außer natürlich die Produkte und das Verpacken und das Verkaufen und vielleicht auch einen Kundenservice. Aber man hat die Kunden auch eben. Und wenn man zufriedene Kunden hat, ist es natürlich auch einfacher, dass die Kunden auch nochmal zurückkommen oder bei einer weiteren Kollektion nochmal bestellen. Also es ist eine gute Möglichkeit wirklich für die neue Kundengewinnung.
Zahlst du da dann eine Listinggebühr oder einfach nur auch eine Provision, wenn es zu einer Conversion kommt? Wie funktioniert das?
Das ist unterschiedlich tatsächlich von Anbieter zu Anbieter. Also es gibt beides, wie du gesagt hast. Es gibt einmal die Provision und dann gibt es aber auch einen Einmalbetrag, den du zahlst für einen gewissen Zeitraum. Und das, was du verkaufst, das verkaufst du und das bleibt dann auch bei dir. Also es gibt beide Modelle.
Okay. Du hast auch das Thema Trust jetzt ein bisschen angesprochen. Ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Hast du so einen Kundenwerben-Kundenmodell? Also so, keine Ahnung, du empfiehlst 3 Neukundinnen und dann kriegst du eine Penny umsonst. Wenn du jetzt so, du hast die Ärztin angesprochen, die scheint ja offensichtlich jetzt überzeugt zu sein, nachdem du ihr das erste kostenlos gegeben hast. Und dann frage ich mich, kannst du denn die Leute, die zufriedene Dauerkunden bei dir sind, irgendwie so als Ambassador nutzen? Funktioniert das?
Also das ist auf jeden Fall generell was ich schon versuche, weil ich das auch wirklich mitbekomme. Ich habe am Ende meines Checkouts habe ich wie so eine kleine Poll eingewickelt und da wirst du dann gefragt, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Und dann kannst du eben angeben durch Zeitschrift, Magazin, Mitarbeiterrabatte und so weiter und so fort. Oder du kannst eben angeben über eine Freundin. Und das ist tatsächlich wirklich auch eine Antwort, die oft kommt. Es gibt auch tatsächlich Codes, die rausgegeben werden auch für Freunde von Freunden und einfach wenn so in dem kleinen Kreis Werbung gemacht wird. Ich hatte auch mal ein Freunde werben Freunde wirklich Programm, aber das hat nicht gut funktioniert. Ich kann dir nicht sagen, warum. Es war aber auch einfach mit hohen Kosten verbunden und deshalb hat sich es auch für mich nicht gelohnt. Und ich glaube, da ist es wichtig, also es ist nach wie vor ein Thema, was mich auch beschäftigt, eben zu gucken, wie kriege ich das hin, dass es auch einfach, wie du gesagt hast, irgendwie beworben wird untereinander. Aber kostet mich natürlich trotzdem nicht so viel, weil dann habe ich wieder die gleichen Kosten vielleicht wie bei einer ganz neuen Kundengewinnung. Aber es ist ein spannendes Thema, was mich ja, wie gesagt, auch beschäftigt.
Ich habe schon vor ganz langer Zeit mit dem Johannes hier von Duschbrocken gesprochen. Und die haben das gerade auch eingeführt, wie heißen die nochmal? Die haben so eine Art Währung dann auch, wenn du halt Dauerbesteller bist, dann kannst du das einlösen, ne? Und da kriegst du auch für Weiterempfehlen, für Social Media Links und so. Und das fand ich ganz interessant eigentlich, weil wenn du überzeugt bist vom Produkt, dann erzählst du es auch im Bekannten- und Freundeskreis und da schickst du auch einen Link rum, wo das gut funktioniert. Ja, super interessant. Also, was mich zum Thema Vertrieb noch interessiert, ich hatte auch die Norddesign, die Theresa hier mal, die machen so Küchenzubehör, so Scandi-Schick, sag ich mal, für die Küche, ne, so nachhaltig auch mit Spülmittel und Seifen und zum Nachfüllen. Und eben ganz schick und so nachhaltige Bürsten, die du dann auch im Biokompost werfen kannst. Verlinke ich auf jeden Fall die Episode. Die sind zu DM gekommen und sie hat einfach gepitcht an die Info-Ad-Adresse. So, und hatte da Glück sozusagen. Ja. Ne? Und hat da offensichtlich, war sie zur richtigen Zeit am richtigen Fleck. Hast du sowas mal probiert, dass du mit deinem Produkt dann auch zu DM, Rossmann, andere Drogeriemärkte kommst, wo man typischerweise, das hast du vorhin angesprochen, man rennt da rein, weil die Periode doch früher kommt und dann brauche ich schnell was. Dann greife ich ja vielleicht doch mal hin und probiere es aus.
Ja, hast du total recht. Also erstmal muss ich sagen, richtig coole Geschichte. Ich liebe so diese Einstellung zu haben. Ich versuche es einfach mal. Ich kann eh nichts zu verlieren. Finde ich richtig cool. Aber tatsächlich nicht. Also ich glaube, dass jetzt schon ein ganz guter Zeitpunkt dafür ist. Und es gibt auch inzwischen Anbieter, von Periodenunterwäsche, also du kannst auch Periodenunterwäsche von anderen Marken inzwischen kaufen, im DM zum Beispiel. Ich glaube, dass jetzt inzwischen ein guter Zeitpunkt ist. Vor 2 Jahren aber zum Beispiel, glaube ich, war diese Unsicherheit um dieses Produkt einfach noch ziemlich groß. Also da war einfach oder ist auch trotzdem noch nach wie vor der Online-Shop, wo man alle Informationen gebündelt hat und viele Fragen stellen kann. In einem DM hast du vielleicht eine Mitarbeiterin, die du fragen kannst, aber weiß ich jetzt
die
nicht,
sich auskennt,
ne, genau, wie die Info ist, die gegeben wird. Also ich glaube, vor allem vor ein paar Jahren war es noch ganz, ganz wichtig zu sagen, wir haben die Information und wir nehmen die und geben den Trust bei so einem Produkt. Weil es gibt ganz viele, die einfach immer noch nach wie vor sagen, Tampons und Binden ist es für mich und ich traue mich an nichts anderes ran. Mhm. Aber jetzt ist natürlich der Zeitpunkt, wo sowas durchaus spannend sein könnte. Aber das war oder sind trotzdem auch noch bis heute die Überlegungen, die ich habe, online versus im Store.
Na, verstehe. Marketing, PR haben wir jetzt auch schon ein bisschen getoucht. Fangen wir mal eher mit Marketing an. Mhm. Und PR wird dann wahrscheinlich ein bisschen länger, weil das ja auch dein Background so ein bisschen ist.
Ja.
Ist das Thema denn schwierig, dann auch jetzt so auf Instagram, TikTok, dass du, ja, man muss aufpassen, dass es eben keinen Nude-Filter trifft sozusagen. Kannst du im Performance-Marketing einfach bei Google, Instagram, Meta auch Werbung dafür schalten? Oder ist es schon so, dass es da schwierig wird, weil es so eine Grauzone ist vom Thema her?
Ja, also richtig guter Punkt, weil das ist es tatsächlich. Vor allem mit Meta. Ich wusste ja von Anfang an, dass ich da sehr, sehr vorsichtig mit sein muss. Und es gibt ja auch ganz viele Kataloge, die dann beschreiben, was man darf und was man nicht darf. Und gut, das wusste ich und war da auch wirklich vorsichtig, aber habe da vor allem, wie gesagt, bei Meta die Erfahrungen gemacht oder schlechte Erfahrungen gemacht, die es dir auch teilweise echt schwer machen, da wirklich Werbung zu schalten. Und man muss einfach sagen, es ist eine Unterhose. Also irgendwie muss ich die Unterhose präsentieren. Und das war wirklich auf keine erotische Art und Weise, sondern einfach, wie das halt ist. Und da auch wirklich schon versucht, sonst total bekleidet zu sein, wirklich nur das zu zeigen, was gezeigt werden muss. Also da hat es Meta mir auf jeden Fall schwer gemacht. Ich muss aber sagen, mit Google, da muss man natürlich auch vorsichtig sein, aber da habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht und auch mit Pinterest. Also Pinterest ist da auf jeden Fall noch ein bisschen freundlicher, was das angeht und vor allem auch, weil ich das Gefühl habe, ich habe noch Kontakt zu Pinterest. Also du hast bei Pinterest viel schneller Kontakt mit einer Person und kannst sagen, hey, das wurde gefleckt bei mir. Ich bin aber der Meinung, das stimmt nicht, kannst du noch mal reinschauen und dann kümmert sich jemand drum. Und bis du am Meta mal jemand erreicht hast oder mal überhaupt jemand rüberschaut, das ist wirklich deutlich schwieriger und es ist absolut ein Problem. Und vor allem, es gibt ja auch viel Kritik daran, dass in Werbung von Periodenprodukten blaue Flüssigkeit verwendet wird. So bin ich auch der Meinung nach, man kann auch einfach rote Flüssigkeit verwenden, aber das wird gesperrt. Also das ist mir auch schon öfters passiert, dass ich das dann gemacht habe und es war wirklich kein provozierendes Bildmaterial, aber es wurde gesperrt und es ging nicht und ich konnte es dann nur mit blauer Flüssigkeit machen. Also es sind echt Sachen, da muss man auch ausprobieren und da muss man, glaube ich, auch mal Fehler machen, um dann daraus zu lernen.
Okay, interessant, ist mir jetzt so noch nie aufgefallen, aber ja, krass. Und Pinterest ist dann so funktioniert, weil du dort auch selber Pins hinterlegst und dann Produkt erklärst und dann vermarktest du die Zugriffe auf dein Profil oder kannst du dort direkt dann für dein Produkt auch Werbung schalten zwischen den Pins, weil deine Zielgruppe eben wegen, was weiß ich, Klischee, Schublade auf, Kochen, DIY-Rezepte und Basteln auf Pinterest unterwegs ist und dann eben dann auch das Produkt sieht?
Ja, absolut, genau. Also du schaltest auf Pinterest auch Werbung und kannst das auch genau targeten. Welche Altersgruppen, welche Interessen möchtest du da haben und kannst dann eben noch on top, wie du gesagt hast, selber Pins hochladen. Ich glaube, für mich war es auch spannend von Anfang an, weil ich selber Pinterest ganz intensiv nutze. Ich nutze das für meine Rezepte, für meine Interior-Inspo, für alles. Und ich glaube, ich hatte da von Anfang an einen ganz guten Zugang zu. Und auch für die Zielgruppe ist das einfach relevant. Und ich höre jetzt auch oder habe in letzter Zeit auch mehr immer gehört von auch Gründern oder einfach Menschen, die Werbung schalten, dass das bei Pinterest ganz gut funktioniert. Also ich finde, das ist spannend auf Pinterest.
Okay. Und da hast du auch eine gute Conversion dann im Vergleich zu den anderen Plattformen und deswegen investierst du da dann mehr?
Ja, genau. Also es ist auch, wie gesagt, einfach besser möglich, da kreativ zu sein, ohne direkt geflaggt zu werden. Wie gesagt, da habe ich echt schlechte Erfahrungen gemacht. Und deshalb, ja, bietet das auch einfach generell mehr Möglichkeiten, das Produkt zu zeigen, kreativ zu sein und vor allem auch Abwechslung zu bieten, was ja auch bei Werbeanzeigen ganz, ganz wichtig ist und da nicht immer nur die gleiche eine Anzeige laufen zu lassen.
Mhm. Was viele von meinen Gästen auch machen, die schreiben SEO-Artikel, ne? Gerade im Umfeld SaaS oder wenn die Leute alleine sind und bootstrappen. Ich hatte hier, wer fällt mir da jetzt ein? Der Daniel, der von Daily Dia, der macht so, kauft Öle und Salze direkt beim Produzenten und verkauft die dann in größeren Gebinden. Mhm. Der hat einen Apfelessig-Artikel geschrieben, da bist du 15 Minuten am Lesen und ich hätte nie gedacht, dass ich mal so viel über Apfelessig lese, aber halt auch bringt was beim Abnehmen und so weiter. Und er investiert wirklich sehr viel Zeit rein und kriegt darüber Besucher auf die Seite, die dann auch konvertieren. Ist das was für dich dann auch funktioniert, dass du Artikel schreibst, um über das Thema aufzuklären? Oder funktioniert das Thema Aufklärung dann eher mit Videos bei Instagram und TikTok oder eben Pins auf Pinterest?
Beides. Also auch spannendes Thema, was du erzählt hast, finde ich. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es gibt Erfahrungsberichte auch in dem Blog von Omun. Und die konvertieren wirklich super. Ich muss sagen, ich bin da tatsächlich nie mit so einem SEO-Ansatz wirklich ganz spezifisch dran gegangen, sondern ich habe da wirklich Beiträge geschrieben. Natürlich kenne ich so die Buzzwords inzwischen, aber bin da jetzt nicht mit so einem sehr daten- und wortgetriebenen Ansatz dran gegangen. Aber ich habe zum Beispiel wirklich gemerkt, Erfahrungsberichte funktionieren super, die ich dann eben da rausziehe oder habe das auch für die Aufklärung genutzt. Ich muss sagen, das ist tatsächlich was ich in letzter Zeit habe ein bisschen schleifen lassen, weil einfach die Zeit anders, weil ich die Zeit anders priorisiert habe. Sag ich mal so, Zeit hat man ja immer und das ist ja immer nur die Frage, wie man die Zeit priorisiert. Weil ich die Zeit anders priorisiert habe, aber das ist trotzdem ein total spannendes Thema, was ich auch immer auf dem Schirm habe und wie gesagt, was für mich auch wieder das Thema Erfahrungsberichte echt gut funktioniert hat.
Hast du dann die Kundinnen angeschrieben und gesagt, hier, schreib mir einen Erfahrungsbericht und jeder, wo sich meldet, kriegt einen Gutschein oder sowas? Das funktioniert?
Es ist eigentlich ganz süß. Ich habe mit ein paar Kundinnen, das sind so die, die von Anfang an dabei waren, irgendwie eine ganz, das heißt schöne Beziehung, aber eine Kundin schreibt mir zum Beispiel auf Instagram immer, wenn sie neue Slips braucht und wohnt auch so in der Nähe von mir und dann schreiben wir und das ist einfach irgendwie, sie hat als Kundin angefangen, aber wir tauschen uns natürlich privater aus als jetzt per Mail über den Kundenservice. Ja. Und das sind einfach so Beziehungen, die ich dann habe, wo ich dann auch einfach mal mich traue zu fragen, hey, hättest du nicht Lust, da mal was zu schreiben? Das ist irgendwie ganz schön, wenn ich weiß, wir haben uns so kennengelernt. Das ist jetzt keine Freundin, aber ich weiß, ich habe einfach mit ihr nochmal, weil sie, glaube ich, jetzt schon 5, 6 Mal bestellt hat oder sogar noch öfters, einfach nochmal eine andere Beziehung. Und wie gesagt, frag dann einfach ganz eher, als wenn ich jetzt irgendwie mir irgendeine Kundin aussuchen würde.
Du hast ja auch 4,7 Sterne bei Trustpilot, habe ich mir recherchiert vorher. Du hast es vorhin angesprochen, aber ich hätte es auf jeden Fall gemacht. Ja. Wie bekommst du, also ist das was du grundsätzlich empfehlen kannst? Und wie kriegst du, also ich war jetzt gestern wieder in der Warteschleife von einem Telefonanbieter und die Hotline-Mitarbeiterin hat mir geholfen. Die hat mich aber gebeten, ich soll doch bitte in der Leitung bleiben, um sie noch zu bewerten. Das hat dann länger gedauert, wie das eigentliche Hotline-Gespräch. So, ich finde es super wichtig, dass man eine Bewertung hinterlassen kann, aber teilweise ist es einfach super nervig umgesetzt und da habe ich gar keinen Bock zu machen. So, wie kriegst du das hin, dass du A, 4,7 Sterne hast, machst offensichtlich was richtig und es sind 90 Bewertungen, glaube ich. Wie hast du die bekommen? Wie kriegst du die Leute dazu, da was einzutragen?
Ja, also erstmal total, ich weiß, was du meinst. Es kann ziemlich nervig sein, vor allem wenn man am Ende von so einem Gespräch dann noch gefragt wird. Also erstmal bin ich zu 100% der Überzeugung, dass Trustpilot, es gibt ja auch noch Trusted Shops, das auch viele verwenden. Für mich funktioniert Trustpilot super, aber eins von den beiden, was wirklich eine unabhängige Plattform ist für Bewertung, ganz, ganz wichtig ist. Wenn ich persönlich irgendwo bestelle und den Online-Shop noch nicht kenne, dann google ich das immer. Und wenn ich dann keine Bewertung finde oder die Bewertungen sind nicht gut, dann bestelle ich da einfach per se nicht. Das ist so meine goldene Regel fürs Online-Shopping. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, wie ich finde. Und über Trustpilot können automatisiert E-Mails rausgeschickt werden. So, die werden an jede Person geschickt, kann man einstellen den Turnus. Weiß ich nicht, 4 Wochen nachdem die Bestellung erhalten wurde, zum Beispiel, wird eine Mail rausgeschickt. Das ist natürlich, wie verständlich, öffnet viele und antworten dann eben nicht drauf. Ich bin aber sehr froh, dass es bei mir eben nicht so ist, dass nur Menschen Bewertungen schreiben, wenn sie unzufrieden sind, sondern anscheinend ja wirklich auch, wenn sie zufrieden sind. Ich glaube tatsächlich, dass was da einen großen Faktor jetzt für Omun spielt, ist einmal die Verpackung, weil es einfach einen persönlichen Ansatz hat und auch der Kundenservice. Ich glaube, das sind also das auch, was ich über die Bewertung mitbekomme, warum Menschen gut bewerten, sind die beiden Sachen und auch der Versand, weil der schnell ist. Aber so, das sind wirklich Aspekte, wo ich das Gefühl habe, unabhängig oder zusätzlich zum Produkt, sind das Bewertungen, wo Menschen, wenn sie sich persönlich angesprochen fühlen und persönlich verstanden fühlen und das Gefühl hat, da ist eine Person hinter dem Kundenservice oder die das Paket packt und beschickt wirklich mich, dann habe ich das Gefühl, dann ist eine Person auch viel, viel mehr bereit dafür zu bewerten, als wenn es jetzt bei irgendeinem anonymen großen Unternehmen ist. Und ich glaube, das ist hier wirklich ein großer Aspekt, warum ich die Bewertung habe und die auch gut sind, was mich natürlich sehr freut.
Ja, also es ist eine coole Sache. Es ist mir auch sofort aufgefallen. Und du hast ja dann auch, ich glaube, ich habe eine 3-Sterne-Bewertung gesehen. Da hast du dann auch direkt kommentiert.
Ja.
Und ich glaube, das ist so natürlich noch super wichtig, dass man dann auch entsprechend reagiert und Feedback gibt. Wenn man auf deine Startseite geht, dann fällt natürlich was auf. Und da springen mir 4 Logos an. Einmal Glamour, Brigitte, Women's Health und Jolie. Das sind ja jetzt schon so mit die bekanntesten Magazine für Frauen jeglichen Alters. So ist, glaube ich, einmal eine riesen Trust-Geschichte, wenn man sowas auch auf der Webseite hat. Aber wie bist du da reingekommen? Also schreibst du da, also jetzt ist es ja dein Background, aber nur damit die Leute es mal verstehen, recherchierst du da, kaufst du dir 3 Magazine und schaust, wer schreibt denn über das Thema, dann schaust du nach der Autorin und pitch direkt an die, weil wenn du das an die Infobox machst, klappt es ja wahrscheinlich nicht. Oder wie kommt man da ran?
Ja, total. Also das recht schon mal ganz, ganz von Anfang an. Es ist immer ganz wichtig, persönlich auch jemanden anzugehen, anzusprechen, zu gucken. Ich suche mir eine Person raus, weil ich denke wirklich, die passt. Und das ist jetzt nicht, ich schreibe jetzt irgendwelche Personen an, weil das bringt eh nichts, sondern ich suche mir wirklich eine Person raus und gehe die ganz spezifisch an. Bei mir findet viel online statt und man muss auch sagen, dass auch viele Magazine, die im Print sind, inzwischen trotzdem aber auch online sind.
Ja.
Was ich einfach für mich herausgefunden habe über die Zeit, dass es einfach erstmal für den Trust-Faktor, habe ich ja schon gesagt, total wichtig ist, wenn jemand, der unabhängig ist, das testet. Aber auch, dass von auch Journalistinnen das Interesse auch total groß ist, zu sagen, okay, Periodenunterwäsche habe ich vielleicht schon mal gehört, probiere ich mal aus. Und da habe ich gemerkt, dass das Interesse total groß ist. Und wenn man eine Journalistin findet, ich sage jetzt immer Journalistin, weil es natürlich auch in der Regel dann die Frauen sind, die das Produkt testen. Wenn ich zum Beispiel sehe, sie schreiben über das Thema Frauengesundheit oder vielleicht auch manchmal ist es auch nur das Thema Mode oder Lieblingsprodukte der Redaktion, dann schaue ich, was könnte passen. Idealerweise hat die Person schon mal über ein Thema geschrieben, was ganz nahe liegt. Aber auch generell, ich glaube, man entwickelt auch mit der Zeit ein Gefühl dafür und schreibe die Person dann direkt an. Und das ist wirklich, wie gesagt, ganz wichtig, die Person anzuschreiben und nicht eine Massenmail rauszuschicken, sondern einfach zu schreiben, hey, ich habe gesehen, du interessierst dich da und dafür. Erstmal was über mich auch zu erzählen, wer bin ich, was ist die Vision, warum ich das mache, was ich mache. Vielleicht auch, ich habe auch eine Presseseite, das auch nochmal mitzuschicken, dass die Journalistin darauf klicken kann und gucken kann, okay, das sind vielleicht sogar Pressestatements oder hier sind sogar Fotos, die ich direkt nutzen kann. Das ist natürlich auch immer super, da so schon mal entgegenzukommen. Dazu sagen, möchtest du das nicht einfach mal ausprobieren? Und so probieren die Journalistinnen das dann aus. Und wenn es ihnen gefällt, dann berichten sie darüber. Und das ist natürlich das Beste und Authentischste, was man machen kann.
Mhm.
Es kostet mich nichts, muss man so sagen. Und es ist auch eine ehrliche Empfehlung von der Frau, die das dann getestet hat.
Schreibst du dann eine kurze Pitch-E-Mail und verlinkst auf die Presseseite oder machst du dann eine längere E-Mail, wo dann auch 1-2 PDFs und Bilder dranhängen? Was funktioniert da besser?
Die goldene Mitte, würde ich sagen. Also auf keinen Fall zu viel. Da hat keine Person Zeit für. Wichtig ist natürlich auch einfach, dass das Wichtigste drin ist. Und wie gesagt, dass es einfach passt. Wenn ich sehe, jemand interessiert sich für Nachhaltigkeit, dann bringe ich den Punkt natürlich raus oder sage, was sind da die Vorteile von Hormon? Wenn ich sage, jemand interessiert sich aber eher für Design, dann versuche ich von diesem Aspekt drauf zu schauen und sage, guck mal, das sind die Modelle, die wir haben und das Ziel ist und war von Anfang an, diese Modelle zu haben und die Bandbreite zu haben. Aber ja, auf keinen Fall zu viel und wirklich personalisiert zu gucken, was interessiert die Person, was ist die Person und was könnte sie überhaupt an Hormon generell spannend finden?
Ich habe ganz viele Hörerinnen, die sind so weit wie du, die haben einen Job, Teilzeit, Vollzeit, machen was nebenher. Ich habe auch schon welche, die sind weiter, die machen das schon Vollzeit, ihr Business. Aber nehmen wir mal an, jemand ist so unterwegs wie du oder vielleicht kleiner und hat 1.000 Euro Budget für Marketing. Häufig gehen die dann her, machen 500 in Google, sind enttäuscht, kommt nichts bei rum. Würdest du denen empfehlen, dann eher die 1.000 Euro zu nehmen und PR zu machen? Kann man mit 1.000 Euro schon im PR-Bereich was machen? Ist es so, wie würdest du die 1.000 Euro verwenden?
Also ich kann aus meiner Erfahrung auf jeden Fall sagen, dass ich PR machen würde. Ich würde es nochmal genau so machen, wie ich es gemacht habe. Und deshalb würde ich das auch jetzt weiterempfehlen. Es hängt natürlich einfach total davon ab, was ist das Produkt? Ist es ein physisches Produkt? Ist es ein Service? Dann ist es natürlich nochmal ein großer Unterschied. Aber bei einem physischen Produkt, wo man sagen kann, da spielt auch der Trust einfach eine große Rolle. Da kann man da wirklich mit PR echt viel reißen und man arbeitet vor allem langfristig. Bei Online-Marketing, sage ich jetzt mal, wenn man Performance-Marketing-Anzeigen schaltet, guckt man natürlich auch immer ganz genau. Das kann man ganz genau messen und schaut, wie ist der ROAS und wie ist die Click-Through-Rate. Das ist alles natürlich total wichtig, aber beim PR geht es vor allem um was Langfristiges. PR kann man nicht so genau messen. Das ist vielleicht das, was viele als Nachteil empfinden. Aber ich empfinde es als Vorteil, weil es einfach viel mehr kann, was andere Marketing-Tools nicht können. Und wenn du jetzt sagst, zum Beispiel 1.000 Euro, und das ist natürlich auch mal die Frage, hat man die Zeit und Möglichkeit und möchte man das selber machen oder möchte man es abgeben? PR ist wirklich schon komplex und es ist eine Aufgabe, die viel Zeit braucht. Deshalb für 1.000 Euro wirklich PR abzugeben, kann schwierig sein. Ich würde trotzdem jeder Person auch mal empfehlen, durch irgendwelche Tools oder wie auch immer zu lernen, wie kann ich PR selber machen, weil das geht auch durchaus. Oder zumindest mal damit anzufangen und mal ein Gefühl zu bekommen und erstmal irgendwas ins Rollen zu bringen. Weil oft ist es auch bei PR so, wenn ich was ins Rollen gebracht habe, dann kommt auch wieder was von alleine und dann hat man auch Connections, dann hat man ein Netzwerk, das sich aufbaut und dann lernt man vielleicht über die Person noch jemanden kennen und dann geht das ganz von alleine. Ich kann nur empfehlen, so zu machen, wie ich es gemacht habe, weil es bei mir einfach gut funktioniert hat, zu sagen, ich nehme mir die Zeit ganz bewusst, ich gehe hin und schreibe die JournalistInnen an, für die es passt, baue Geschichten, gehe damit raus und verschicke vielleicht meine Produkte und sage, probier es mal aus. Wenn du überzeugt davon bist, dann berichte drüber. Wenn nicht, dann ist auch okay. Aber ich glaube, wenn man vor allem ein Produkt hat, von dem man überzeugt ist, und das sollte man ja sein in der Regel, dann kann man wirklich guten Gewissens das machen und das auch einfach versuchen.
Okay, und da würdest du wahrscheinlich dann schon auch, so wie du es erzählt hast, Lokalpresse starten oder, keine Ahnung, lokales IHK-Magazin, wo wir ja alle Mitglieder sind, teilweise zumindest dann, dass man sowas zuerst mal versucht und nicht gleich an Glamour oder Brigitte rangeht jetzt in deinem Fall.
Absolut.
Das kommt wahrscheinlich so streppchenweise dann. Okay.
Ganz genau so
und
ist
kann man
es.
Und so eine PR, also macht es Sinn dann, das PR-Thema zwar selber zu machen, aber sich so einen PR-Berater zu holen, der einem sagen kann, mach jetzt in dem Status, wo du bist mit deiner Firma, mach erstmal das und das. Oder würdest du da so Online-Kurse empfehlen? Machen die da Sinn? Gibt's
genau.
Ja auch ein paar, glaube ich.
Genau, ich arbeite ja auch selber als PR-Beraterin. Und wir haben zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, es gibt eine Akademie. Also das ist dann, du hast jemand, der sich auch um dich kümmert und der mit dir auch das macht, aber du lernst es trotzdem selber. Und das finde ich eigentlich vor allem, wenn man sagt, man hat nicht so viel Budget, ganz gut, weil du lernst es richtig zu machen. Du hast auch jemanden an deiner Seite, aber du machst es trotzdem selber. Und das finde ich auch bei vielen Sachen wichtig, das generell mal einfach selber gemacht zu haben. Ich habe meine Steuererklärung selber gemacht. Das macht mir überhaupt keinen Spaß. Aber ich finde es wichtig zu wissen, was mache ich da. Und wenn man mal dann Sachen abgibt, dann kann man es auch guten Gewissens abgeben, man hat ein Verständnis dafür. Und deshalb glaube ich, dass so eine Möglichkeit jetzt im Hinblick auf PR, wie so eine PR-Akademie, wo man an die Hand genommen wird und es lernt und es aber trotzdem noch selber macht, perfekt werden, um so irgendwie einzusteigen.
Okay. Naja, kannst du mir vielleicht einen Link dazu schicken, dann verlinke ich das mit der Akademie. Klingt spannend.
Ja,
ist es dann sowas wie jetzt bei OMR gibt es ja so Masterclasses oder so, sowas in die Richtung dann wahrscheinlich, oder?
Genau, das ist ein Programm. Aber wie gesagt, du hast eben noch eine Ansprechpartnerin dabei, dass es nicht für alle das Gleiche ist, sondern dass du trotzdem noch irgendwie individuell darauf eingehen kannst, was du für Wünsche hast oder falls du Fragen hast, die dir sonst niemand beantworten kann, dann kannst du das auch so machen. Aber schicke ich dir gerne.
Ja, super. Hast du, jetzt sind wir hier noch im Abschlusskapitel zum Thema Bootstrapping, hast du durch die Aufmerksamkeit, die du so über Brigitte und die Magazine bekommst, ist da mal jemand auf dich zugekommen und hat gesagt, hey, das ist ja cool, was du hier machst. Hast du Bock? Wir würden gern was investieren. Ist sowas vorgekommen?
Tatsächlich ganz am Anfang öfters. Ich habe mal eine Angel-Investorin gehabt, die mich angerufen hat. Total überraschend. Vor allem, das war wirklich ganz am Anfang und ich war irgendwie überrumpelt. Also am Anfang habe ich tatsächlich dadurch echt viele Anfragen bekommen und weiß auch, dass sie genau über so PR-Veröffentlichungen gekommen sind. Ja.
Aber du hast jetzt kein Investment für dich genommen oder würdest du es auch nicht machen?
Ich meine, ich würde niemals nie sagen. Das ist immer das Ding. Ich habe schon ganz oft in der Vergangenheit irgendwas gesagt und Situationen und vor allem Meinungen ändern sich. Ich habe ja auch alleine gegründet und das war für mich damals auch die richtige Entscheidung, weil ich auch zu dem Zeitpunkt niemand hatte, mit dem ich hätte zusammen gründen wollen und nicht auf Biegen und Brechen das mit irgendwem machen wollte. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass das inzwischen doch wieder spannend wäre. Also ich glaube, ich würde es nicht ausschließen, dass ich es mache, aber für mich hat die Vergangenheit einfach nicht gepasst. Beziehungsweise ich habe einfach niemanden gefunden, mit dem es gepasst hat. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt zu sagen, ein Co-Founder oder ein Investor nehme ich nicht nur, um irgendwen zu haben, sondern entweder es passt oder es passt halt nicht. Weil dann weiß ich nicht, ob ich schon in Streit irgendwas inzwischen aufgegeben hätte. Und ich glaube, da muss man echt mal, sowas muss sich 100% richtig ergeben.
Wie bekommst du das, was du heute machst? Wir haben ein bisschen schon drüber gesprochen, aber mich würde das trotzdem nochmal interessieren. 40-Stunden-Job und dein Startup, wie kriegst du das unter einen Hut? Vor allem, du hast das Thema, wir hatten es beim Thema SEO auch, mit Zeit nehmen und priorisieren. Das ist, glaube ich, das, was die meisten immer interessiert. Was funktioniert da für dich? Hast du so Blöcke in deinem Kalender, wo du sagst, jetzt mache ich PR, jetzt mache ich Performance-Marketing, jetzt mache ich ein paar Instagram-Artikel? Oder hast du eine Liste für die Woche und machst dann das, was du, wann du Bock drauf hast? Brauchst du einen Zeitdruck mit, am Freitag will ich das, das und das fertig haben? Oder wie funktioniert es für dich?
Also ich glaube, für mich ist das große Schlüsselwort bei allem Listen. Ich bin ein Riesenfan von Listen. Ich habe Listen für alles und schreibe, also ich plane tatsächlich jeden Sonntag meine Woche.
Okay.
Immer schon durch. Habe dann eben das in die verschiedenen Themen eingeteilt, die ich habe, also die verschiedenen Jobs, wenn man so möchte, und priorisiere das immer. Also ich habe das für jeden Tag geplant, dann in die verschiedenen Blöcke eingeteilt und priorisiere ich aber auch.
Genau, ich
mache das. Genau, also ich mache das, meine Woche plane ich immer auf meinem Laptop. Ich bin auch ein ganz großer Fan von der Notizen-App von auf dem iPhone oder am Laptop. Da bin ich ein riesen Fan und natürlich pflege ich meinen Kalender mit fixen Terminen immer gut, dass mir nie was untergeht. Genau, plane meine Woche immer so und jeden Tag, bevor der Tag aber so beginnt, so während ich frühstücke oder so, setze ich mich aber nochmal hin und schreibe mir wirklich von Hand meine To-Dos nochmal auf. Und das mache ich jeden Tag, um mir nochmal vor Augen zu rufen, was mache ich heute und was sind meine Prios. Weil ich habe gemerkt, dass wenn ich mich hinsetze und anfange zu arbeiten, ich habe 1000 Sachen im Kopf, dann ist es ja manchmal so, dass man anfängt und gar nicht weiß, wo man anfangen soll, weil es zu viel ist. Und wenn ich mir das wirklich von Hand nochmal aufschreibe für den Tag, dann habe ich das Gefühl, dann funktioniert es gut. Und vor allem für das Gefühl, das dann wegzustreichen. Also das ist, finde ich, immer das Beste, wenn man weiß, man kann das wegstreichen. Das ist irgendwie eine Motivation. Allein deshalb mag ich Listen schon gerne. Aber ja, so ist mein Plan. Und ich glaube tatsächlich, dass ich, wenn ich nicht Listen hätte, bei denen ich mir wirklich alles aufschreibe und auch für meinen privaten Bereich jede Kleinigkeit aufschreibe, dann würden viele Sachen untergehen.
Ja, ich bin so ähnlich unterwegs. Ich frage mich immer, wie viel ist realistisch, ne? Manchmal schreibst du dir für heute 10 Sachen, heute bin ich voll motiviert und abends hast du 3 runtergestrichen und denkst du so, heute war ich wieder total unproduktiv. Ja. Ich glaube, das Wichtige ist daran, dass man sich nicht zu viel vornimmt, ne? Und dass man sagt, okay, ich mache vielleicht 5 Sachen auf die Liste und wenn ich 3 schaffe, bin ich auch zufrieden, ne?
Total.
Das kommt ja immer Zeug dazwischen, deswegen sehr interessant. Okay, ich habe hier ich habe ein Notizbuch, ich verlinke das vielleicht, das ist so ein mit einem Kanban-Board vorne drin, kannst du dann hier so deine To-Dos so in Zettel kleben. Ne?
Ah, cool.
Ja. Das ist so von Zettelweise heißen die. Und du hast dann trotzdem ganz normal Notizen drin und kannst dann hin und her springen. Und so. Das funktioniert für mich ganz gut, weil da kannst du die Kleber nehmen und auf dann setzen. Okay. Und dann hast du so eine Visualisierung mit, ich habe was erledigt und das finde ich immer ganz witzig.
Ja,
Jetzt hast du den Vollzeitjob, da machst du PR. Ist es schon so, kannst du das in deiner Firma dann auch so spielen oder ist es in der Realität so, das Startup hilft der Firma, in der du angestellt bist, aber andersrum genauso? Also profitiert beides davon?
Ich glaube, es profitiert so generell ganz grundsätzlich irgendwie davon, weil ich ein Verständnis habe. Vor allem, wenn ich sage, ich arbeite mit Startups zusammen, kann ich sagen, ich bringe nicht nur die PR-Perspektive mit, als diejenige, die PR-Beraterin ist und das macht, sondern ich verstehe auch, wie es für ein Startup ist. Ich verstehe auch vielleicht, wie es ist, wenn man gebootstrapped ist oder die Probleme, Sorgen, Andenken hat, wie auch immer. Also ich glaube, dass es mir generell hilft, Verständnis mitzubringen und auch einen strategischen Ansatz und hab auch nochmal, dass ich BWL studiert habe, das spielt auch nochmal mit rein, weil ich auch nochmal eine andere Perspektive habe irgendwie. Es sind ja irgendwie verschiedene Aspekte, die da zusammenkommen. Also ich glaube, grundlegend profitiert es total voneinander, weil es nicht weit weg ist. Es ist aber nicht das Gleiche und es ist auch nicht vergleichbar miteinander. Und natürlich ist es aber trotzdem auch gut, einfach generell ein Netzwerk zu haben. An vielleicht Journalistinnen und einfach generell auf Networking-Events zu sein und da kann man für viele Sachen, egal ob es jetzt für meinen Job ist oder für mein Startup, was rausziehen, weil es einfach eine ähnliche Bubble ist. Und das hilft mir auf jeden Fall in beiden Hinsichten.
Hast du denn dann außerhalb noch Mentoren für dich jetzt und für dein Startup? Oder gibt es zum Beispiel dann in deiner Firma den Gründer, die Gründerin von der PR-Agentur und die ist wiederum ein Mentor für dich in deinem Unternehmen? Oder hast du das außerhalb?
Ich muss tatsächlich sagen, also so wirklich, dass ich jetzt sage, ich habe eine Person und der ist mein Mentor oder sie ist meine Mentorin, hatte ich nicht. Also ich habe viele Personen oder viele Sachen auch, die mich inspirieren. Also ich höre auch total gerne Podcasts und wenn ich einfach manchmal Podcasts höre, dann empfinde ich das für mich als Motivation und auch irgendwie Antrieb oder genauso auf LinkedIn einfach mal da auch Zeit zu verbringen und zu sagen, auch sich von inspirierenden Menschen zu umgeben. Das finde ich auch ganz, ganz toll und auch ganz wichtig. Das bedeutet mir viel, aber tatsächlich habe ich es nicht, dass ich sagen würde, diese Person ist eine Mentorin für mich.
Okay.
Das habe ich nicht.
Hast du, jetzt haben wir so ein bisschen schon ein paar Sachen angesprochen und was so Licht und Schatten beim Bootstrapping sind, gibt es da noch irgendwas, was du besonders herausheben möchtest, jetzt was so dir besonders Spaß macht dann dran oder was du jetzt, was besonders schwierig für dich ist?
Ja, also was ich natürlich ganz bei meinem Produkt auch ganz toll finde, ist zu sehen, ich bin profitabel und ich muss profitabel sein, aber deshalb bin ich auch profitabel, auch schnell. Wie gesagt, das ist bei meinem Produkt vielleicht nochmal einfacher möglich gewesen als bei anderen Produkten, die einfach ein größeres Invest brauchen. Aber ich glaube, dass es einfach ein sehr nachhaltiges Modell ist. Es ist nichts, was schnell steigt, aber es ist auch nichts, was so schnell fällt. Und es ist wirklich solide und es hat auch einen soliden Cashflow, wenn man das richtig macht. Und deshalb ist es für mich auch eins der komplett underrated Modelle. Wenn man viele Gründermedien liest, dann liest man viel nur über Investments und vergisst dabei, was auch die Nachteile sind oder was eben auch die Vorteile sind von Bootstrapping. Und das denke ich mir tatsächlich immer wieder, weil ich auch die Perspektive habe und da einfach von überzeugt bin. Auch durchaus, ja.
Ist dein Ziel mal davon, von O-Moon auch zu leben? Also, oder kannst du das immer so nebenher machen und weiter ausbauen? Also wahrscheinlich investierst du gerade viel wieder rein in Marke, in PR, in Marketing, in neue Produkte und die Firma wächst und es ist für dich nicht schlimm, wenn du dir jetzt nichts rausziehst, weil du ja ein Angestelltengehalt beziehst. Aber hast du das Ziel, davon mal zu leben oder soll das für immer ein Side-Hustle sein sozusagen?
Nee, also es ist auf jeden Fall das Ziel, auch davon zu leben. Es ist einfach gut zu sagen, ich konzentriere mich darauf, das zu reinvestieren und ich habe nicht den Druck und ich mache die Entscheidungen, in Anführungszeichen, die ich für richtig halte, nur für das Business, ohne dass ich mir da jetzt Geld rausziehe, wenn man die Möglichkeit natürlich hat. Und ich glaube, es ist ein ganz anderer Druck, zu sagen, ich muss davon leben. Und glaube, ich kann mich so nochmal ganz anders darauf fokussieren, aber durchaus. Also ich glaube, irgendwann ist immer der Punkt, wo man sagen muss, entweder man macht zu 100% nochmal all in oder opt-out so ein bisschen. Also ich glaube, es gibt immer so einen perfekten Zeitpunkt, um zu sagen, man macht es weiter, aber irgendwann ist auch der Zeitpunkt gekommen, um sich zu entscheiden, in welche Richtung es weitergehen soll.
Da bist du aber noch nicht sozusagen gerade.
Nee, aber ich glaube trotzdem, dass das schon auch in die Planung so, wenn man die nächsten Jahre plant, schon noch mit einspielt. Also ich glaube, das ist nichts, was man spontan entscheiden sollte, sondern wenn ich plane, wie möchte ich, dass die nächsten Jahre aussehen, dann muss ich unbedingt diese Überlegung auch mit einbeziehen.
Du hast ja den Vorteil, wenn die Kunden zufrieden sind, kaufen die ja wieder. Ne? Das ist ja schon auch so, kann man ja schon sagen. Ich hatte hier mit der Clara von Mike Claranella, hat die Podcastaufnahme noch nicht geklappt. Vielleicht hört sie jetzt hier zu und es klappt. Ich habe sie auf dem Event mal getroffen. Ja. Aber die hat zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, wo wir gesprochen haben, die Schwierigkeit gehabt, sie hat nur Produkte nur fürs Wochenbett gemacht. So, jetzt hast du das 1, 2, 3 Mal, je nachdem 4 Mal vielleicht, wie viele Kinder man bekommt. Und dann verlierst du den Kunden. Ne? Und du hast dann, das ist ja bei dir nicht so. Das ist quasi, kommt immer wieder. Ist ja ein Vorteil dann auch fürs Modell. Aber in welche Richtung kannst du denn dann noch wachsen? Ist es jetzt in Deutschland einfach ein Bekanntheitsthema? Musst du internationalisieren? Brauchst du mehr Produkte, die dann nicht nur Unterwäsche sind und auf die Marke einzahlen? Oder in welche Richtung kannst du wachsen?
Also mein Ziel ist auch auf jeden Fall, die Marke weiter zu wachsen, eben mit anderen Produkten. Und das kommt doch eigentlich, bringt das einen ganz schönen Bogen zum Anfang, wo ich gesagt habe, was ich mir auch bei der Namensgebung von O-Moon gedacht habe, dass ich keinen Produktnamen habe, der sagt, das ist Periodenunterwäsche, sondern es ist eine Brand, die auch den Fem-Health-Fokus hat. Aber da können auch noch ganz viele andere Sachen dazugehören. Und das ist auch das Ziel. Ich bin nach wie vor ein großer Fan von Periodenunterwäsche und Stand jetzt werde ich auch nur Periodenunterwäsche als Periodenprodukt für Omun verkaufen, aber es gibt einfach noch ganz viele andere tolle Produkte, die Sinn ergeben. Und das ist auf jeden Fall das Ziel, in dieser Hinsicht weiterzuwachsen, noch verschiedene Produktkategorien anzubieten unter der Marke Omun.
Okay. Ah, ich bin gespannt, was noch, ja, was du vorhast. Du hast ja auch noch im Vorgespräch mir noch was erzählt. Das interessiert mich jetzt natürlich. Ja. Da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Du hast auch eine Masterarbeit über Risikobereitschaft bei weiblichen Gründerinnen gesprochen. Mhm. Würde mich tatsächlich interessieren, weil ich glaube, es gibt jetzt ganz viele Frauen da draußen, die sowas aufgebaut haben wie die. Das waren früher, vor 30, 40 Jahren, haben die vielleicht mal ihr, jetzt nicht despektierlich gemeint, ne, Friseurladen, ja, nebenher gemacht oder was genäht und haben zu ihrem Hauptjob was anderes gemacht. Und ich glaube, es gibt, ja, auch ganz viele, die ein Digitalbusiness oder sowas nebenher aufbauen. Hatte schon einige im Podcast, mhm, habe aber wahnsinnige Schwierigkeiten, welche, mhm, zu finden, die so wie du jetzt hierher kommen und mit mir über ein Thema sprechen, wovon ich selber zum Beispiel auch gar keinen Plan habe, ja. Woran liegt das? Gehen Frauen grundsätzlich damit nicht so in die Öffentlichkeit? Und was hast du in der Masterarbeit gelernt über Risikobereitschaft von weiblichen Gründerinnen?
Ja, also erstmal das, was du gerade schon gesagt hast, ob Frauen damit nicht so in die Öffentlichkeit gehen, auf jeden Fall. Also Frauen sind in dem, was sie zugeben oder vielleicht auch wie selbstbewusst sie auftreten und auch ihren Erfolg vor allem nach außen tragen, deutlich schüchterner als Männer. Und ich glaube, das führt auch einfach dazu, dass auch Frauen gar nicht so gesehen werden mit dem Erfolg, den sie haben. Und das kommt auch dann so ein bisschen zu dem wieder, was ich in meiner Masterarbeit gefunden habe, weil viele Thesen, vor allem ältere Thesen, sagen, dass Frauen einfach nicht risikobereit sind und Männer total. Und das stimmt aber überhaupt nicht. Oder das hat sich vielleicht auch einfach geändert. Frauen sind, mhm, durchaus bereit, Risiko einzugehen. Auf eine gewisse Hinsicht aber auch nochmal ein kalkulierteres Risiko. Also zum Beispiel, so wie ich das sage, ich verkaufe nicht alles dafür, um jetzt mein Business zu gründen, sondern ich gehe ein gewisses Risiko ein, aber ich habe auch noch vielleicht einen Plan B und setze nicht alles auf eine Karte, aber bin mir trotzdem dem Risiko bewusst, was ich eingehe. Und ja, wie gesagt, sie treten damit eben nicht so nach außen und machen viele Sachen eher für sich, anstatt das nach außen zu tragen. Und es ist einfach, mhm, wirklich ein Risiko, was Frauen eingehen. Und es ist nicht bedeutend weniger als das, was Männer eingehen. Aber es ist ein anderes Risiko. Es ist ein kalkuliertes Risiko. Es ist ein bewusstes Risiko. Und das gilt auch für alle Branchen. Also ich habe in meiner Masterarbeit wirklich Frauen aus allen Branchen interviewt. Die Bereiche könnten nicht verschiedener sein. Und das, was sie gesagt haben, war aber trotzdem immer das Gleiche. Auch Frauen, die in männerdominierten Branchen was gegründet haben.
Dann hoffe ich, dass ich jetzt noch ein paar, auch dass du der Podcast mit ihr ein paar dazu, ja, überzeugt, sich zu melden und wir über ihre Geschäftsmodelle sprechen können, weil mich, ja, das wirklich wahnsinnig interessiert und ich bin da frohen Mutes und ich glaube, das brauchen wir auf jeden Fall, dass auch Leute wie du dann in die Öffentlichkeit gehen und dann drüber auch sprechen.
Ja, oder das auch hilft auf jeden Fall an. Einfach mal zu sagen, das finde ich auch eine ganz tolle Einstellung, zu sagen, ich traue mich auch mal zuzugehen, also ich traue mich auch jetzt dich anzuschreiben oder zu sagen, ey, ich habe, ja, den Podcast gehört, ich werde auch gerne mal zu Gast. Ich traue mich jetzt einfach mal. Ich kann das, warum auch nicht. Wie gesagt, Männer, ja, sind da immer tendenziell eher so, tragen das in die Öffentlichkeit. Aber Frauen können genauso sagen, hey, ich habe ein cooles Business, ich habe eine coole Geschichte und ich möchte dir erzählen, das auch so nach außen zu tragen.
Ja. Bei all den Dingen, die du machst, wie kommt dein Privatleben noch ins Spiel? Wie erholst du dich denn von dem Ganzen? Und kannst du denn auch wirklich abschalten? Oder hörst du dann einen E-Commerce-Podcast, einen Bootstrapping-Podcast, wenn du eine Runde wandern, joggen bist? Oder, mhm, wie erholst du dich da privat, dass du mal abschalten kannst? Oder geht es gar nicht?
Also ich glaube, zu einem so 100%, dass ich wirklich abschalten kann, das gelingt mir selten. Aber ich habe auf jeden Fall dazugelernt. Also ich habe am Anfang wirklich in dieser, sage ich mal, heißen Phase, wo Omun gelaunt, gegründet wurde, so wo es wirklich losgeht, habe ich wirklich jede Sekunde damit verbracht. Und da habe ich irgendwann gemerkt, das bringt nichts. Das geht irgendwann nach hinten los und du kriegst gar keine Erholung mehr, du kriegst keine Kreativität. Da habe ich wirklich, genauso wie du sagst, immer, egal was ich gemacht habe, immer einen E-Commerce-Podcast gehört in jeder freien Minute. Und das muss ich sagen, das mache ich jetzt nicht mehr. Aber wie gesagt, ich glaube, dieses 100%ige Abschalten ist schwer. Es ist aber auch total phasenbedingt. Ich muss sagen, im Moment habe ich wieder eine Phase, wo ich mehr in meinem Kopf beschäftigt bin und mehr Sachen überlege. Dann gibt es aber auch wieder andere Phasen. Was mir total hilft, ist Sport und vor allem rauszugehen, irgendwelche Classes auch mit irgendwelchen Freunden zu buchen. Dadurch, dass ich von zu Hause aus arbeite, was ich liebe, brauche ich einfach mal dieses, ich gehe raus und dann ist diese Motivation, die ich habe, zu sagen, ich setze mich jetzt an meinen Schreibtisch und arbeite wieder, eine ganz andere. Also, mhm, wirklich, das musste ich lernen, das muss ich auch immer noch lernen, bewusst Pausen zu machen und mich zu bewegen. Ja, das ist für mich so das am besten. Und manchmal versuche ich mir auch so einen Abend, wo ich mal nichts mache, wo ich irgendwie Essen bestelle, einen Film gucke, mir wirklich so zu planen. Also das schreibe ich mir dann wirklich auf meine Liste, die ich morgen schreibe, okay. Schreibe das drauf.
Nichts machen.
Genau, Erholung. weil ich denke mir, genauso wie ich meine anderen Termine plane oder mir frei halte oder auch einen Blocker habe für irgendwelche geschäftlichen Sachen, kann und muss ich das auch für meine Erholungszeit machen. Und das versuche ich zu machen und vielleicht ist das noch irgendwie ein kleiner Tipp, sich das genauso zu planen und die Zeit zu blocken und sagen, ich kann nicht, ich habe dann die Zeit für mich, die ich mir nehme.
Mhm. Ja, muss ich mal ausprobieren.
Ja,
man erwischt sich dann doch immer, man kurz beantwortet man noch was auf LinkedIn, per E-Mail, per Slack, genau. Was weiß ich was.
Ja.
Und so richtig abschalten ist da nicht, dann.
Ja. Okay. Ja, es ist schwer. Aber ich koche auch inzwischen ganz gerne oder generell mache bewusst Sachen, die einfach nichts mit Bildschirm zu tun haben. Hm. Ich glaube, für mich ist alles schon so ein bisschen erholsam, wo ich einfach mal keinen Bildschirm habe. Also manchmal räume ich morgens einfach die Spülmaschine aus und freue mich, weil es einfach mal was ist, was man mit den Händen macht und nicht vor einem Bildschirm. Also ja manchmal sind es auch so Sachen.
Nach 25 Jahren in der IT kann ich dem voll und ganz zustimmen. Ich höre dann meistens zwar Podcasts.
Ja, genau.
Aber es ist doch ganz schön zu sehen, man hat mal was ist, Ergebnis ist, irgendwas ist sauber oder fertig gebaut. Das ist ja bei Digitalprodukten sowieso schwierig, finde ich, dann den Erfolg immer zu sehen. Sophie, super, super interessant, hab wahnsinnig viel gelernt mal wieder.
Toll.
Wirklich toi, toi, toi für die Zukunft, viel Erfolg und ich danke dir vielmals für die Zeit und wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Danke dir. Bis dann.
Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, und das war auch schon wieder Folge 111 von Happy Bootstrapping. Wie immer, schick mir gern Feedback zur Folge oder Fragen auch an die Sophie per E-Mail an hallo@happy-bootstrapping.de oder über den Link in den Shownotes auf LinkedIn gehen und mich da kontaktieren. Würde mich super freuen, auch falls es deine erste Happy Bootstrapping-Folge ist. Es gibt jetzt 110 andere Folgen mit Gründerinnen, die ja in Teilzeit was gegründet haben, nebenher was gegründet haben, ein Projekt machen im E-Commerce, im SaaS, im App, im Content-Bereich. Ganz viele Inhalte dabei. Auf happybootstrapping.de gibt es auch einen Newsletter. Wenn der Podcast zu lang ist, kannst du den abonnieren und da gibt es dann regelmäßig eben auch die News zu der aktuellen Folge. Und ansonsten hat die Sophie noch einen Gutscheincode mitgebracht mit Happy10, Happy groß geschrieben, bekommen alle Zuhörerinnen 10% auf ihren Einkauf bei Omoon und das ohne Mindestbestellwert. Also probier's gern mal aus und gib mir Feedback dazu. Das würde mich super freuen. So, in der nächsten Woche, in Folge 112 ist es dann schon, habe ich den Christian Schulte zu Gast von dropscan.de. Und Dropscan, kennst du vielleicht, gibt es seit 2011 schon, machen Digitalisierung, sozusagen das papierlose Büro zum Vermieten ist der Claim. Und war auch echt ein super Gespräch, freue mich total auf das Release und bin jetzt auch selber Kunde da, habe das nämlich bisher verpasst. Warum und wieso? Und das erfährt er dann alles in der Folge nächsten Woche. Wir hören uns. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.